Guten Abend, 20 Uhr auf der Sekunde, der 12. Oktober 2020. Willkommen auf OK Talk im interaktiven Redesprachportal der Talk von Mensch zu Mensch. Ja, danke nochmal an Frau Dr. Magdalena Börse-Kofer, gleich auch gerade aus Murnau in Bayern. Auch an Karl Hilz, der gerade noch gesprochen hat. Ja, horcht mal ins Archiv dann rein. Noch ist die Sendung nicht im Archiv von heute. Jedoch, die Inhalte sind so brisant und wichtig für die Zeit heute. Ja, heute heißt es Thomas Bachheimer vom Bachheimer.com. Thomas Bachheimer hat natürlich wieder so einen schönen Rechner, der nennt sich Mac. Und ich möchte es nochmal offiziell bekannt geben. Lieber Mac-Programmierer, Mac-Eigentümer, Probleme sind alle Open-Source-Programme, die jetzt älter die jüngeren Modelle rückwirkend bis 1,5 Jahre ermöglicht es, nicht mehr Open-Source-Programme herunterzuladen. Traurig, aber wahr, das nenne ich auch schleichende Zensur. Aber nicht desto trotz, keine Panik. Thomas hat nämlich seinen Freund mitgebracht, einen guten Fachmann auch, und es ist der Klaus Grüner. Und er ist auch heute bei uns. Ich möchte aber, bevor ich ihn begrüße, noch mal kurz auf den Sendeinhalt heute eingehen, denn einen Artikel haben wir ja auch verfasst von Thomas Bachheimer. Und ich berichte mal. Das Jahr 2020 hat unser aller Leben wohl mehr verändert als jedes andere Jahr seit 1945. Natürlich werden diese Veränderungen dem Coronavirus zugeschrieben, beziehungsweise die berühmte höhere Gewalt als Ausrede und Entschuldigung für bahnbrechende Freiheitseinschränkungen verwendet. Aber ein Blick ins Jahr 2019 zeigt, dass unsere Erden rund sehr viele krisenhafte Baustellen hatte, die für all die politischen Akteure und Organisationen lebensbedrohend waren. Dank Corona konnten viele die Organisationen und Regierungen aber ihren Kopf aus der Schlinge ziehen und teilweise sogar ihre Macht verstärken. Dies stellt natürlich das Individuum vor innersten Herausforderungen. Wo genau die Herausforderungen liegen, wie man diese entgegnen kann, beziehungsweise wie man die nächsten Jahre sicher und würdevoller überleben wird können, das ist ein Fehler. Darum geht es im Gespräch heute mit Thomas Bachheimer, also Klaus Grüner, der Chefredakteur von Bachheimer.com. Der Terrorspatz, so hat er einen Spitznamen. Und jetzt sage ich erstmal einen wunderschönen guten Abend, lieber Klaus. Schön, dass du als Ersatz heute für den Thomas dabei bist.
Hallo, schönen guten Abend. Auch schönen guten Abend an den einen oder anderen Leser da draußen und an deine Zuhörer sowieso. Freue mich, dass ich dabei sein kann. Schade, dass Thomas heute keine bzw. technische Probleme hat, aber die werden wir sicherlich in Zukunft lösen können.
Da bin ich überzeugt. Ne? Wie gesagt, Betriebssysteme sind heute wichtig, aber das ist ein anderes Thema. Ja, der Thomas, ich habe gerade noch vor der Sendung mit ihm gesprochen. Einmal liebe Grüße, liebe Hörer vom Thomas Bachheimer. Er ist heute auf dem Stream und er versucht auch gerade in den Chat raufzukommen. Bitte in den Außenchat gehen. Dort werden wir dann auch eure Fragen, Anregungen direkt in die Sendung mit reinfließen lassen. Ja, Klaus, du hast den Text gehört, das Jahr 2020. Es ist die Sicht vom Thomas Bachheimer oder auch von dir, lieber Klaus Grüner?
Nun, ich bin eigentlich seit Stunde Null mit Thomas bei dem Projekt BICOM mit dabei. Und wenn man sich so den Verlauf der letzten Jahre ansieht und einmal so ein bisschen reflektiert für sich selbst, dann erkennt man doch gewisse Zeichen, dass vor Corona schon der Crash bzw. die Probleme vorprognostiziert waren. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die Banken waren am Rande des Zusammenbruchs. Wir haben 2008 eine massive Bankenrettung gefahren in Europa. Die Nationalbanken konnten nicht mehr, durften kaum mehr etwas. Eurobonds waren so gut wie vom Tisch. Die Staatsverschuldung explodierte. Man hat im Budget immer wieder, wenn man sich die letzten Budgetreden anhört, war immer wieder die Rede, es gibt kein Geld, man muss sparen. Italien war im Wanken, ist natürlich auch jetzt noch im Wanken, aber die Eurozone war massiv in Gefahr. Die EU mit ihren Budgetproblemen hat die täglich zu kämpfen gehabt, haben Zombiebanken, Zombiefirmen, eine never-ending Story. Es gab den erfolgreichen Brexit. Ein Domino-Effekt war zu erwarten und ist nach wie vor auch zu erwarten. Trump hat die WTO angegriffen. Es ist einfach China auf dem Weg zur Weltdominanz. Hat man nicht so gesehen, wollte man auch teilweise nicht so sehen, und das CO2-Problem. Das ist die Welt, die wir vor Corona hatten. Und so hat sie sich dargestellt. Und wir haben in der Neujahrsbotschaft 2020, hat Thomas Bachheimer eigentlich sehr prophetisch Wünsche oder beziehungsweise einen kleinen Vorausblick auf das Jahr 2020 geschrieben. Die Anzeichen mehren sich, dass das Jahr 2020 ein Jahr der Auflösung und dadurch mit großen Anstrengungen für uns alle werden könnte. Bachheimer.com wird euch auch im Jahr 2020 wieder begleiten, und wir wünschen unseren Lesern alles Gute fürs neue Jahr, die höchstwahrscheinlich eine Wende zum Guten einleiten wird. Dass der Corona noch kommen wird, das konnten wir auch nicht sehen.
Ja, und jetzt haben wir die Corona-Zeichen, und die WHO, laut meinen Meldungen, wenn es richtig ist, hat die Pandemie offiziell schon beendet, nur das kommt nicht bis hierher vor. Kann das sein?
Ich würde es so sehen. Die Pandemie oder Plandemie, man kann sie jetzt sehen, wie man möchte, sehe ich als riesengroße Büffelherde, wie damals im Wilden Westen. Die Indianer haben die Büffel in Bewegung gesetzt, also respektive unsere Politiker, und werden dem Ganzen nicht mehr Herr. Die Angst galoppiert, man sieht sie jeden Tag in den Augen der Leute, in den Augen der Kinder. Wie das zu stoppen ist, diese Frage stelle ich mir tagtäglich.
Ja, ich denke an den Karl Hilz, das ist ja der ehemalige Hauptkommissar der Bayerischen Polizei in München, hat gerade noch eine Rede gehalten, und er fordert den absoluten Rücktritt an, bevor auch die nächsten Wahlen sind sogar. Das sagt er öffentlich, und das ist auch richtig so. Nachdem so viele Menschen was gelernt haben in der Vergangenheit, als Fachpfleger bin ich ja auch hier unterwegs, ausgestiegen natürlich aus dem System, könnte auch gar nicht mehr mit Maske arbeiten, stelle ich nur fest, dass unsere Prüfungen von früher, die überall zertifiziert worden sind, Diplomen und so weiter, dann nach dessen Wissen der Politik heute gar nichts mehr wert sind. Also mit anderen Worten, das, was früher richtig war, ist heute absolut falsch. Und das ist der Nonsens, meine ich.
Nun, man hat Corona benutzt, sage ich jetzt einmal, wie ein Schweizer Taschenmesser. Ja? Wir fahren jetzt wieder massive Bankenrettungen. Die Staatsverschuldung wird ausgeweitet. Gelddrucken ist State of the Art. So viel Geld wurde eigentlich noch nie gedruckt. Es ist ja zu erwarten, dass irgendwann einmal die Druckermaschinen abbrechen. Die Nationalbanken dürfen auch wieder die Eurobonds, jetzt Corona-Bonds mit Geldverteilung in Europa, die haben wir. Bargeldverbot steht natürlich auch im Raum, wie heute zu lesen war. Auf glatten Oberflächen hält sich der Virus 28 Tage lang. Spannendes Thema. Und wir haben eine Ursula von der Leyen, die sich, anstatt die Probleme direkt anzugehen oder die EU dahin zu stellen, wo sie hingehört, stattdessen lieber pfeifend die Hände wäscht auf der Toilette. Die Zombie-Firmen leben weiter. Es wird eigentlich, man kann es so sehen, der Virus auch in die Wirtschaft hineingebracht durch die Zombie-Firmen, weil der natürliche Kreislauf gestört wird. Wir haben eine Impfpropaganda bis zum geht nicht mehr, aber keinen wirklichen Plan, wie wir mit dem ganzen Ding umgehen. Zum Beispiel die Meldung vor heute, ein Kind hat Corona, es ist infiziert, es hat noch nicht einmal irgendwelche Symptome, und die Schule steckt das Kind, anstatt dass man sagt, man ruft die Eltern oder sonst was, steckt man in die BIM rein und schickt es nach Hause. Wir leben tagtäglich die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wenn ich zum Beispiel schon höre, es gibt, ich durfte oder konnte die Berlin-Demonstration mitverfolgen. 10 Stunden lang bin ich da gesessen am Rechner und habe das mitverfolgt live. Und ich höre Querdenken, anstatt dass die Leute mal sagen, mitdenken, ist das überhaupt im Maß der Dinge, was wir da alles über uns ergehen lassen? Wollen wir das überhaupt?
Also ich möchte auf jeden Fall mitdenken, weil ich in meinem Leben eine Verantwortung sehe zwischen Jung und Alt und auch gegenüber meines Seins.
Ja, da bin ich bei dir, nur die Gesellschaft wird gespalten.
Definitiv.
Es beginnt damit, dass wenn ich zum Beispiel meinen David in der Früh in die Schule bringe, schon vor der Schule die Maske aufgesetzt wird. Die Kinder werden schon so indoktriniert und so konditioniert, dass für sie das ganz, ganz normal ist. Nur die Perversion ist das, wenn ich dann lese, wir müssen im Freien die Maske tragen oder es wird angedacht, im Freien die Maske zu tragen. Und auf der anderen Seite möchte man halt die Klassenzimmern alle 20 Minuten lüften. Da stimmt es ja hinten und vorn nicht zusammen. Es passt ja das eine nicht zum anderen.
Ja, so viel Nonsens, sage ich mal. Man könnte jetzt noch so viel auftischen, was der Nonsens ist, auch in einer Höhe, wenn man steht, ist der Virus vorhanden und wenn man im Restaurant sitzt, dann nicht. Betreten eines Supermarktes, bitte mit Maske. Würde man durch den Supermarkt knien, braucht man keine Maske. Also, und dann noch die unterschiedlichen Vorgehensweise international, wenn wir auf dem Corona-Thema sind. Wir haben ja den Corona-Gruß hier auf Okitok gehabt aus den unterschiedlichen Kontinenten. Nonsens pur, wie unterschiedlich die Pandemie behandelt worden ist. Ich selber komme aus dem Fachbereich, habe gelernt, was Epidemie ist, was Pandemie ist. Eine Plandemie war leider nicht dabei, aber die sehen wir ja jetzt sichtbar, muss ich immer so ansetzen. Und diese ganzen Geschichten von dieser Art und Weise, wie man ein Thema aufzieht, ich sage immer, warum hört man nicht auf die Fachleute? Aber Sie sagen ja immer, wir haben ja unsere Fachleute im Backoffice. Wo ist denn das Ganze? Die Hersteller schreiben auf den Masken, dass es kein Schutz ist für Viren oder Bakterien, sondern im Gegenteil, es ist kein Schutz. Der Moskito fliegt auch nicht durch den Maschendrahtzaun. Ich sage es einfach mal so. Das sind alles Dinge, die mich ärgern und vor allem die Desozialisierung der Menschen. Keine Mimik, keine Gestik, erster Schultag. Was hinterlassen wir für Traumen? Das zum einen Thema. Wir sind aber heute bei Bachheimer.com, da geht es auch ums Geld heute. Und du hast vorhin die van Leyen schon angesprochen. Wenn die Frau van Leyen wenigstens auf ja, parlamentarische, demokratische Verhältnisse hinarbeiten würde, das tut sie ja nicht, dann würden wir ja auch ein anderes Europa vorfinden. Und selbst das ist sich in sich gespalten, tief gespalten, gibt Billionenbeträge raus, ne? Die Druckmaschine ist am Rennen, das heißt, die Inflation ist da, Bargeld soll abgeschafft werden, höre ich heute schon wieder, das Thema ist ganz groß im Rollen, bedeutet die Überwachung und ich fordere Bargeld abschaffen für Politiker und dessen Hintermänner, um eine totale Kontrolle dessen Ausgaben, weil wir Steuerzahler sind, dementsprechend ja, rückwirkend nachzuverfolgen. Das ist ein schweres Thema, das weiß ich. Jedoch aus dieser Krise sollten wir ja lernen und denken dürfen wir. Es soll Transparenz mehr geschaffen werden, so empfinde ich.
Ja, Transparenz ist ein Thema für uns, aber sicher nicht für die Politiker. Wenn ich heute das Bargeld aus dem, eigentlich aus unserer Gesellschaft herausnehme, und man sieht es ja auch in China, hier läuft ja eigentlich dieses Problem mit diesen Sozialpunkten, dann wissen wir ja auch, wo der Weg hingeht. Man möchte ja gar nicht, dass wir Bargeld besitzen. Man möchte uns ja kontrollieren. Und wenn ich heute hergehe und sage, wir haben ja eigentlich, das Bargeld ist ja nur zu 10% vorhanden, alles andere ist ja nur Nullen und Einser. Und da fängt ja das Problem an. Würden wir das ganze System überdenken vom Geld her, dann hätten wir ja auf die Sekunde eine Revolution.
Ja, und ich bin der Meinung, wie gesagt, das Bargeld, das brauchen wir. Wir wollen unsere Freundschaftsdienste machen, wir wollen Trinkgelder geben. Und 8 Milliarden Euro kommen, ohne sie gebucht zu werden, in Österreich alleine weg unterm Deckel. Korruption, möchte ich sagen. Das ist nur ein Betrag von noch viel mehr. Durch eine Kontrolle dessen Buchungen würden wir die Korruption locker von 70-80% minimieren. Da sollte der Bürger mal drüber nachdenken. Die Chance, eine neue Struktur aufzubauen, sollten wir haben. Keiner weiß wirklich, wie es weitergeht. Ich habe ja aber auch mit Thomas gesprochen und Thomas hat mir gesagt, vor 4-6 Wochen, mathematisch und logisch ist es errechenbar, wie der Euro noch maximal haltbar ist. Also sprich, das Ablaufdatum steht schon fest. Und das hat er mir vor 4-6 Wochen gesagt und das war noch ein Jahr. Er rechnet aber früher damit. Ja, und so denke ich, können wir mit Corona wieder eintauchen. Denn wenn wir an Weißrussland denken, erst hat er 92 Millionen Euro bekommen oder Dollar, wo sollte er angeboten bekommen haben, die er abgelehnt hat. Dann wurden es 997.000 plus minus. Bitte die Zahlen nicht ganz ernst nehmen. Kroatien hat Geld bekommen. Wer weiß, wer noch Geld bekommen hat. Hat Österreich Geld bekommen. Dann kommt der Crash und haben sie alle ihr Geld bekommen. Und keiner hat mehr was von dem Euro dann wirklich. Also unsichere Zeiten.
Unsichere Zeiten überall. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns persönlich darauf vor? Wir schreiben jeden, also wenn ich zum Beispiel hergehe, letztes Jahr, Budget, alles ein Problem, es ist für die Bildung kein Geld da, es ist für nichts ein Geld da. Und jetzt auf einmal drucken wir wie verrückt, wir schenken Geld nach Italien, nach Griechenland, die ganzen Mittelmeeranrainerstaaten freuen sich auf die vollen Töpfe, greifen darauf zu, ändern aber die Systematik nicht. Und das sollten wir mal überdenken. Ich bin ja sicherlich kein Gegner eines vereinten Europas, aber nur nicht mit einer EU, die uns tagtäglich vorschreibt, was wir zu denken, zu sagen und zu tun haben. Und davon müssen wir uns einmal befreien.
Oh ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist nur, wann dürfen wir uns befreien? Wie dürfen wir uns befreien? Dürfen wir noch geduldig warten? Es sind ja auch bald Wahlen in Österreich, auch in Amerika. Was hat das für Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Leben?
Nur die Wahlen in Amerika, darauf zu hoffen, dass von außerhalb eine Änderung eintritt, darauf dürfen wir sicherlich nicht vertrauen. Ich sage mal so, wir sitzen und sollten eigentlich doch aufstehen. Und das ist das große Problem. Wenn ich heute hergehe und schaue mir zum Beispiel an in Facebook, wie viele Postings hier gemacht werden, was alles kritisiert wird. Aber das passiert alles aus dem Sitzen heraus. Keiner steht auf.
Ja, stimmt. Aber man sieht, wie die Menschen im Außen schon immer mehr sich formatieren und ihre Meinung, ihren Frust, ihre Missstände kundtun. Und das zu Recht. Und auf der anderen Seite sehen wir die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Exekutiven, der Polizei. Sie sind mal lieber und mal brutaler. So darf man auch beobachten, was es ja genügend gibt am Filmmaterial.
Bin ich bei dir, nur wenn ich zum Beispiel jetzt in mein persönliches Umfeld gehe, ja, Ärzte, die einen sehr gut dotierten Job haben, die das mit einer großen Leidenschaft tagtäglich leben, wirklich ihr Arzt sein, ja, aber dann von ihren Chefs vorgeschrieben bekommen, obwohl sie das Ganze in Frage stellen, diese Maske vorm Gesicht, die sicherlich, ob sie jetzt Schutz bietet gegen einen Virus oder nicht, da gibt es Experten dafür, aber doch unter Verhältnissen arbeiten, der Gegenüber, wenn ich jetzt zum Beispiel im psychiatrischen Bereich gehe, wo Mimik, Gestik, wo das einfach der Ausdruck des Gesichtes wesentlich ist für die Behandlung und alle müssen verhüllt sein, ja, da frage ich mich dann schon, ja, was soll das Ganze?
Ja, was soll das Ganze? Absolut richtig. Ich sagte ja auch, man sollte auf die Fachärzte hören. Ein Herr Dr. Eifler hat ja auch seine Lizenz entzogen bekommen. Auch eine Salzburger Ärztin ist wohl dabei, ihre Lizenz zu verlieren. Und ich habe heute noch eine Veranstaltung, die bald in St. Christophen stattfindet, hier in Niederösterreich. Eine Frau, die auch aus der Medizinbranche kommt und die sagte selbst, ich muss Veranstaltungen machen, weil wir so desinformiert werden. Alles Fachkräfte aus dem Gesundheitssektor sind alle jetzt falsch liegend laut der Regierung. Und da sitzt der große Kloß drin. Aufklärung, Transparenz heißt, alle müssen an einem Tisch sitzen und dann sieht man ja schon, welche Argumente wofür sind und wogegen sie sind. Und es geht anscheinend nur um Macht und Geld und ihre neue Weltordnung möglicherweise aufzuziehen.
Das Thema Weltordnung, das ist so ein eigenes Thema, das ich, oder wenn ich sage, es ist alles geplant, warum sind Sie dann in der Endausführung so, auf gut Österreichisch, so botschert? Nur wenn ich zum Beispiel hergehe und schaue mir diese Sammelaktion der EU an für den Bill Gates. Man hat an die 7 Milliarden Euro hat man gesammelt für den Bill Gates für die Entwicklung eines Impfstoffs. Und seitdem hört man nichts mehr. Da frage ich mich ganz offen, wo geht überhaupt das ganze Geld von der EU hin, beziehungsweise warum konnte die EU, um jetzt wieder auf dieses System zu kommen, es nicht schaffen, die Pharmafirmen auf einen Tisch zu setzen und hier eine Lösung für diesen Virus zu finden. Und das kann ich jetzt runterbrechen auf die ganzen Länder. Jedes Land, ob jetzt Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, hat ganz andere Maßnahmen gegenüber seinen Bürgern gesetzt. Und wenn ich jetzt drauf schaue nach Schweden, dann wird es jetzt, solange die Zahlen in Schweden extrem hoch waren, und konnte man hinzeigen und sagen, ja, Schweden geht den falschen Weg. Jetzt, wo die Zahlen in Schweden besser geworden sind, hört man von Schweden nichts mehr. Und da stelle ich mir die Frage, wenn das wirklich eine geplante Aktion ist, warum sind die alle so botschert?
Ja, weil das Teil und Herrsche doch weiter vorangetragen werden muss und ihr Lobbyismus möglicherweise als Endziel umgesetzt werden soll, vermute ich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Lobbyismus auch so dumm ist. Nur noch einmal.
Aber dann noch mal kurz unterbrechen. Ein Impfstoff braucht bis zu 5 Jahre, bis er reif ist. Und jetzt plötzlich sagte Herr Söder oder Herr Maas, ich weiß nicht, wer das war, aus Deutschland, die Masken bleiben so lange, bis wir einen Impfstoff haben. Und dann hieß es schon, Bestellung der Impfstoffe in Deutschland knapp 80 Millionen, in Österreich waren es ungefähr 6 Millionen. Es wurden schon Trabanten dran getestet und es sind auch schon welche dran verstorben. Das wurde veröffentlicht und somit hat man einen Fehlkauf gemacht. Aber man hält trotzdem daran fest. Und das sehe ich enorm bedenklich.
Nun, da muss ich aber die andere Frage stellen. Russland hat ja auch einen Impfstoff entwickelt. Von da hört man auch nichts mehr. Warum, wenn der Virus wirklich so gefährlich ist, dann müsste es doch eigentlich eine weltweite Anstrengung geben, um hier einen Impfstoff, eine Hilfe zu organisieren. Das ist ja nicht geplant, sondern im Gegenteil, man hat auf Russland gezeigt und gesagt, der Impfstoff ist nichts wert. Ja?
Ja, warum ist er denn nichts wert? Davon her gesehen muss es ein Impfstoff sein. Nach Bill Gates ist das ja einer, der auf unsere DNA drauf zugreift. Das braucht man schon gar nicht. Wir haben so viele Sendungen gemacht in Sachen Impfungen, was die Nebenwirkungen sind, wie Aluminium, Quecksilber und. Jetzt haben wir sogar noch DNA-veränderte Stoffe drin. Noch nie gab es das. Wenn man eine Impfung hat, bitte ohne Aluminium, Quecksilber und eine lebend einfache Impfung. Was wir hier tun, ist unser Immunsystem vergiften, überfordern, vor allem bei den kleinen Babys, die noch in der Entwicklung sind, die das Nötigste, wenn man die richtige Entbindung macht, genügend Immunsystemabwehrstoffe von der Mama mitbekommen. Das ist Fakt.
Ja, da bin ich bei dir. Wenn ich zum Beispiel hergehe, ich kenne einen Fall, da hat eine Frau, also ihr Kind Paleo ernährt, also diese Steinzeitkost, und das Kind hat ein Immunsystem entwickelt, es ist seit 6 Jahren alt, es war noch nie krank. Es liegt ja auch in unserer Ernährung, aber kommen wir noch einmal zurück auf das ganze Thema. Der Virus hat ja eigentlich, dient ja nur dazu, die systemimmanenten Fehler, die wir ja in Europa oder weltweit haben, zu verdecken. Weil wenn ein Politiker oder ein Banker einen Fehler macht, dann habe ich ein Gesicht dazu. Ein Virus kann ich nicht vor Gericht stellen. Und da liegt unser großes Problem drin. Und dass jetzt natürlich noch einige die Sahne abzocken, sage ich jetzt einmal, von dem Ganzen, was hier läuft, über das brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Da wird noch ziemlich viel Geld verdient.
Klaus, ein Virus, was ist denn ein Virus? Diese Frage stellen wir immer bei uns in den verschiedenen Städten, wenn wir mit dem Übertragungswagen unterwegs sind. Und was wir da hören, ist unglaublich unfassbar. Die Menschen kennen sich nicht aus. Weißt du, was ein Virus ist?
Sage ich ganz ehrlich, habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich weiß nur, wenn ich die Grippe habe, dann kriege ich Medikamente, kuriere das Ganze aus und das war's dann.
Genau,
Das ist hoffentlich.
das ist aber nicht alles. Es ist ein Ausscheidungsprodukt von deinem eigenen Körper, RNS und DNS-Rückstände sind das, Ausscheidungsprodukte. Das bedeutet, jeder Mensch hat ein Immunsystem. Und wenn sich Viren drin halten können, ist das der Wirt, wo er zu Hause ist. Und das bist du, das bin ich, das ist jeder Einzelne. Ein Virus kann gar nicht in der Luft leben. Er stirbt sofort. Und ein Virus, nach Pasteur zu beurteilen, Pasteur, Anfang des 19. Jahrhunderts, große Medizingeschichte, hat nach außen getragen, es muss etwas geben, was ich heute nicht sehen kann. Wir haben zu der Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, noch keine Mikroskope gehabt, wo man schauen kann. Und er hat das Virus genannt. So, heute haben wir ein Virus in Bildern, rund mit Stacheln, aber noch kein Arzt. Trotz tollster Technologie, bis in die kleinsten Atome können wir reinschauen, hat man heute noch kein Virus gesehen. Den gibt es nicht. Genau, und da müssen wir jetzt ansetzen, Professoren, Doktoren, bitte am Tisch zeigt uns den Virus. Wir sind das Virus, wir sind der Wirt. Und wenn wir eine schlechte Nahrungsmittelkette haben, kann sich dieser Virus, der in uns schlummert als Wirt, mehr stärker durchsetzen. Das bedeutet, wir werden kranker. Und deswegen fühlen wir uns auch krank. Also Bausteine sind ganz, ganz wichtig, das Immunsystem aufzubauen. Was wir hier tun, ist nicht von Fachleuten abgesegnet und auch falsch erkannt. Das darf ich hier festhalten.
Ja, bin ich bei dir. Aber wir werden auch von Nichtfachleuten regiert, weil wenn ich einen Schulabbrecher heute als Kanzler habe und ihm eigentlich schalten und walten lasse und einen Finanzminister, der sechs Nullen vergisst und 86 Mal sich an nichts erinnern kann, dann darf ich nicht erwarten, dass ich ein gutes Ergebnis bekomme.
Ich denke mir, wir holen mal unsere Hörer drauf. Ich höre schon, wir können den Corona nicht mehr hören und das glaube ich auch, den können wir auch nicht mehr hören. Es ist ja schon seit Monaten der Fall. Wir wollen ja auch mehr ein, die für sich auch auf das Jahr 2020 gehen und das Geldsystem. Klaus, sehe ich doch so, oder?
Natürlich, wir können uns natürlich auch auf das Geldsystem, sofern der Euro noch sehr lange lebt, konzentrieren. Vor allem, wenn man schaut, welche Probleme wir damit überdeckt haben, mit diesen, unter Anführungszeichen, wie.
Ja, dann starten wir doch mal auch da in der Richtung. Wie gesagt, bei Corona gibt es so viel Material von Fachärzten und bitte erkundigt euch auch auf unserem OKitalk-Archiv findet ihr auch die Molekularmikrobiologin. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Die war vor 2 Monaten bei uns auf OKitalk und hat eine außerordentlich gute Sendung präsentiert mit der Bettina Maria Gorzola. Das noch am Rande. Ja, wie gesagt, unser Geldsystem macht mir auch Sorgen. Plötzlich redet man auch über ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil wir ja immer mehr Menschen haben in Zukunft, die weniger arbeiten werden. Da ist ja auch ein Defizit. Wie kann eine neue Grundordnung überhaupt in Zukunft ausschauen, nachdem wir diese Corona-Plandemie und Regierungsformen so momentan ertragen müssen?
Nun, da halte ich es ganz eindeutig mit Thomas Bachheimer. Das System generell gehört überdacht und wir brauchen einen Goldstandard. Alles andere wird, glaube ich, nicht zu einer wirklichen Lösung finden oder wird eine wirkliche Lösung bringen. Wir drucken Geld ohne Ende. Wenn ich sage, es gibt so viel Geld, dass irgendwann einmal die Hyperinflation in nächster Zeit eintreten wird. Und dann braucht man, glaube ich, nicht drüber nachdenken, dass das sicherlich nicht das Ziel des Ganzen sein soll.
Ja, man redet auch vom Wunder von Wörgl. Das sagt dir ganz sicher was. Könnte man nicht sowas dann in einer Übergangsform oder als endgültiges System, zumindest per Via Österreich, in der Richtung was aufbauen? Wir haben auch den, wie heißt er, Werte vor Leben, den Günther Peham da. Heini Staudinger mischt auch immer ganz gerne mit. Er hat ja auch tolle Projekte. Oder auch Rudolf Kulowitsch, Gemeinwohl Zukunft. Da gibt es ja einige tolle Modelle. Plan B vom Andreas Bob, was da das Richtige ist, kann ich nicht sagen. Gradido ist eine unabhängige Währung, die wir hier auf Okidok auch jetzt präsentieren werden. Wie kann man denn einen Neustart nach deiner Hinsicht mal beginnen?
Das wird wahrscheinlich nur nach einem massiven Crash funktionieren. Und da würde ich mich auf das Bewährte zurückbewegen. Es kann nur über den Goldstandard sein oder auch über Blockchain-Technologie. Krypto ist natürlich auch ein Thema. Beides zusammen würde ich sicherlich die Zukunft des Systems sehen. Auf keinen Fall darf sich der Staat in Zukunft in unser Geldsystem hineinmischen. Das darf nicht mehr sein. Weil wir haben jetzt erlebt, was damit passiert. Wir drucken Geld ohne Ende, nicht zielführend, haben keine Kontrolle darüber. Und daher gehört ein Goldstandard wieder eingeführt.
Ja, unser Goldstandard Russland, sagt man, die Währung ist ziemlich goldgedeckt. Ist das richtig?
Die Russen haben massiv viel Gold. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Russen haben zum Beispiel, die eine Nation, die am siebten Platz der wenigsten Verschuldung ist und das meiste Gold. Also wenn man jetzt sagt, die Sanktionen treffen Russland schon, aber nicht massiv, weil die eben einfach sehr viel Gold haben. Punkt. Und damit sage ich jetzt ganz offen, da auf diesen Weg sollten wir eigentlich auch gehen.
Geht das denn noch, wenn man sich überlegt, wenn man einen weltweiten Schuldenberg hat, so sagt man, man munkelt von 6 bis 8 Erdkugeln in Schuldenbereichen in reinem Gold, was ja gar nicht realistisch ist. Wie kann man denn so ein großes Defizit wieder in einer Norm bringen, sodass einigermaßen alle zufrieden sind?
Ich glaube, mit einigermaßen zufrieden werden wir es nicht hinbekommen. Also diese Illusion, der gebe ich mich nicht hin. Schauen wir uns den Euro an. Der Euro ist nicht nur in Gefahr, sondern der Euro ist de facto, wird überhaupt verschwinden. Da ist es auszuschließen, dass den Euro weitergeben wird. Es wird wahrscheinlich auch werden die Besitzenden in andere Währungen gehen. Man wird in Fluchtwährungen gehen, aber man muss sich hier mal generell weltweit zusammensetzen und hier ein System überlegen, wie man das in Zukunft wirklich schaukeln will. Weil wenn ich schaue, die Verschuldungen sind immens weltweit. Nur wirklich eine Lösung, das können wirklich nur wirkliche Fachleute machen, wie du vorher gesagt hast, dass sich die Experten zusammensetzen und hier ein gerechtes System entwickeln.
Man hat immer, es gibt so alte Systeme im Buddhistischen, hast du Schulden und stirbst, sind deine Schulden weg. So, einmal das, warum kann man keinen Schuldenerlass machen, um einen Kassensturz und eine Währung, wenn man sie hat und sich geeinigt hat, wieder in einen befestigten Zustand geben für eine gewisse Sicherheit. Weil man braucht ja nur das Wegstreichen. Okay, Schulden sind auf der anderen Seite Guthaben, aber die, das Guthaben haben, haben meistens schon das Guthaben. Also tut denen das nicht wirklich weh.
Naja, keiner lässt sich gerne etwas wegnehmen, das muss man auch einmal so sehen. Also wie gesagt, ich plädiere hier schon für einen Goldstandard, da muss ich aber auch dazu sagen, da wäre jetzt unser lieber Thomas Bachheimer der beste Mann, der das erklären könnte. Das muss man schon dazu sagen als Präsident des Goldstandards.
Ja, man munkelt da auch, es sei nicht genügend Gold da für den ganzen Menschen von 7-8 Milliarden Menschen. Also daher hat man ja auch damals vom Gold aus Amerika, also was ja damals noch ganz anfangs gedeckt war, wurde es ja gelöst, hat man sich ja auf freien Druck entschieden und nicht mehr den gedeckten Goldstandard gehabt. Ich kann das schlecht einschätzen weltweit, ob der Goldmarkt überhaupt das hergibt, dass die Länder auf der Erde eine goldgedeckte Währung haben.
Na, das würde schon funktionieren. Es geht ja nicht darum, dass das Gold ist ja nicht das Maßband. Ja? Das Gold ist ja nur das, was hinterlegt ist. Und dadurch kann ich schon einiges erreichen. Das muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein, da fehlt uns der liebe Thomas.
Und ich sehe, der Gunther ist auch schon hier am Schreiben. Gunther, guten Abend. Du bist am Mikrofon. Dann gebe ich dir auch das Mikrofon. Bist du da? Guten Abend. Wir hören dich nicht. Und nochmal ein Versuch. Nein, Gunther, wir hören dich nicht. Leider. Schade. Vor der Sendung war, habe ich dich gehört. Jetzt mal wieder nicht. Kauf dir ein neues Headset. Ja, was schreibt er denn da? Das ist doch der ganze, das ist doch der Coronavirus ist ein Auto zu auch wie Gold ein Wert. Was heißt, heißt das? Ist ein Auto auch wie Gold wert? Ja, es sind materialistische Werte, die wir geschaffen haben. Ja, natürlich, Werte. Ne? Das ist ein Thema, wo ich jetzt nur von mir aus sagen kann, was braucht der Mensch? Essen, Trinken, Dach über Kopf, soziales Leben, Grunddinge. Und wenn wir diese Grunddinge gewährleisten könnten, dann würden wir auch viel angstfreier in unser Leben stehen.
Ja, kann man mich jetzt hören?
Ja, guten Abend zu dir.
Hallo, guten Abend. Ja, ich schreibe gerade, ne? Und ja, nee, das ist, ich habe zum Beispiel geschrieben, ein Auto, auch Dienstleistungen, überhaupt die ganze Wirtschaft, man kann sowas doch auch berechnen. Und das wurde ja auch immer gemacht. Und wir sind ja Exportweltmeister gewesen, also war unser Geld ja auch mehr wert als einer, wollen wir sagen, der sowas nicht kann. Und deswegen frage ich mich, also Gold ist ja nicht per se irgendwie ein Wert. Und wie gesagt, die Wirtschaftskraft einer Nation kann man ja auch berechnen. Und dann kann man dementsprechend die Menge an Geld eben auch produzieren dafür.
Ja, wenn der Staat nicht eingreift. Und das tut er ja.
Ach, du meinst, der Staat kann das nicht?
Ich vertraue dem Staat so weit, vertraue ich ihm nicht, dass er das wirklich objektiv managen kann. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Das kann der Staat nicht mehr. Wir sehen es ja. Wenn es der Staat objektiv managen könnte, dann würde er jetzt nicht so viel drucken. Es ist ja nur eine Verteilung. Ja?
Ich laufe ja immer so ein bisschen schwanger mit der Idee, auch jede Aktivität kann man auch in Kilokalorien ausrechnen. Und dann könnte man ja auch irgendwo eine reelle Geschichte herstellen, insofern als jeder Gemüsebauer oder was weiß ich so und so viele Kalorien herstellt und dementsprechend kann er sie auch wieder ausgeben als Geldwert oder sowas. Und verstehst du, was ich damit sagen will? Wir als Menschen brauchen ja auch eine gewisse Art an Kilokalorien, um überhaupt leben zu können. Wir müssen Nahrung zu uns nehmen und. Es wäre natürlich ein vollkommen, aber wie gesagt, alles, egal, jede Arbeit, die gemacht wird, kann man in Kilokalorien ausrechnen. Und dann könnte man auch sagen, okay, ich habe 10.000 Kilokalorien gebraucht, um das herzustellen. Dann möchte ich gerne auch die 10.000 Kilokalorien wiederhaben. Und ob das dann, wollen wir sagen, Mercedes gegen Weintrauben getauscht wird, da kann man dann sagen, okay, so und so viel Kilokalorien hat das gekostet, um Mercedes herzustellen und jetzt gibt mir mal so und so viele Weintrauben dafür. Verstehst du, was ich meine?
Ich versuch's gerade, weil ich lese gerade deine letzte Frage, die du reingestellt hast. Früher wurden die Regenten auch in Gold aufgewogen, deshalb waren sie auch so dick.
Ja.
Der hat aber auch nicht so viel Kilokalorien verbraucht und hat doch so viel hineingestopft, das muss ich da jetzt sagen, weil der saß meist zum Pferd, also müsste ich die Kilokalorien nach dem Pferd, Verbrauch des Pferdes berechnen, ja?
Ja. Aber sonst, der Ansatz ist doch eigentlich gar nicht verkehrt, oder verstehst du, was ich damit sagen will? Ich meine, der Gewinn kann ja trotzdem, dann muss man eben sehen, okay, 10.000 Kilokalorien habe ich eingesetzt, möchte ich gerne 10.500 wieder haben.
Naja, dann sind eigentlich die Magersüchtigen auch wieder die Gewinner, sage ich jetzt einmal, nicht? Weil sie verbrauchen sehr wenig, aber fordern vielleicht sehr viel, man weiß es ja nicht, ja?
Ja, gut, ja, man müsste sich das
Warum kann nicht
überlegen.
jeder seine Bank sein, seine eigene Bank, indem ich das, was ich tue, wo ich gefordert bin oder wo man mich haben möchte, selber buchen kann? Dann würde die Welt auch eine andere sein. Ich möchte auch nochmal erwähnen, das Buch von Michael Tellinger, Ubuntu-Prinzip, eine Welt ohne Geld. Und er hat sehr viele Workshops dazu angeboten, alleine weil ja die Fragen aus dem System kommen und es gibt immer eine Lösung, gerade von diesem einen Konzept.
Geld hat eine Werthaltefunktion. Das möchte ich schon einmal sagen. Also für mich prägnant punkto Geld, die Werthaltefunktion des Geldes oder überhaupt die Transportierbarkeit war, wenn ich zum Beispiel in frühester Geschichte in eine Komtur der Templer in England gegangen bin, dort einen gewissen Geldbetrag einbezahlt habe, habe ich ein kleines Schreiben bekommen, das war leichter zu transportieren, mit einem Codewort und konnte auf dem Weg hinunter ins Heilige Land in jeder Komtur der Templer mir gegen Vorlage dieses Schreibens und des Passwortes Silbermünzen oder Goldmünzen dafür geben lassen. Das ist ja der Grundgedanke des Ganzen gewesen, um es transportabler zu machen. Und so sollten wir auch den Goldstandard wiedersehen. Man hinterlegt das Ganze mit Gold und damit gibt es keine Diskussionen, weil Gold war früher universal. Ich konnte, egal was auf der Münze geprägt war, in jedem Land der Welt mit einer Goldmünze zahlen. Und dahin sollten wir wiederkommen.
Ja, da kann man drauf einsteigen. Ich sage immer, was in diesen Zeiten wichtig ist, der von Vorteil wäre, ist, wenn man sein eigenes Gold zu Hause hat. Aber es kommt auch von den Regierungszeiten her aus, dass man vielleicht das Gold privat sogar verbietet. Wir haben vom Thomas Bachheimer mal eine Sendung gehabt vor 1,5, 2 Jahren. Da ging es um die Lebensversicherung in diesem System. Da war ja auch schon vieles aufgedeckt worden. Und ich sag mir immer, bin immer traurig darüber, unsere Volksvertreter, die Verantwortung haben für die Menschen im Land, dass sie nicht in der Lage sind, die Verantwortung wirklich sachgemäß mit Verantwortung zu übernehmen. Ferngesteuert kommt mir das vor, weil das keine Fachleute sind, wie wir schon festgestellt haben. Es sind vielleicht Fachleute auf ihrem Gebiet, aber nicht Fachleute oft von ihren Ressorts, was sie gerade ja, besetzt halten, um die Verantwortung für das Ressort dementsprechend politisch zu vertreten. Und das vermisse ich schon. Hätte man heute Gold bei einem Crash, sei es so 1 Gramm, 2 Gramm, vielleicht auch zweimal so 2 Gramm kleine Blöcke, dann könnte man ja auch in Crash-Zeiten zumindest mehr erreichen, als wenn man nur ein Papier hat, wie der Euro, der nichts wert ist. Das sehe ich doch richtig.
Du hast etwas sehr Schönes gesagt. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Du hast von Thomas Bachheimer das Thema Versicherungen angesprochen. Wenn wir mal Versicherungen analysieren, die Versicherung ist nichts anderes als eine unsichtbare Ware, also ein Versprechen in einer fernen Zukunft, in ein gewisses Ereignis einzutreten und dafür dann den Schaden, der entstanden ist, zu bezahlen. Ja, so sehe ich das Geld auch. Es ist ein Versprechen, ein unsichtbares, das ich für diesen Schein, den ich oder dieses Papier, das ich in der Hand habe, irgendwo eine Ware bekomme. Ja, wenn jetzt aber die Regierung oder wenn es zu einer Währungsreform kommt, dann ist dieses wunderschöne Papier nichts mehr wert. Wenn ich jetzt, so wie du sagst, diese 2 Gramm Gold habe, die verschwinden nicht. Gold ist nicht vielfältig verfielbar, also vermehrbar. Gold gibt es nur eine gewisse Menge. Nach meinem, was ich jetzt weiß, wenn ich alles Gold der Welt nehmen würde, hätte das einen Würfel 27 Meter mal 27 im Ausmaß. Also ich kann es nicht vervielfältigen. Das, was ich hingegen beim Papiergeld schon machen kann.
Okay, gibt es da Fragen zu? In der Runde ist der Doggy bei uns und der Gunther, gerade gehört, Tünde ist auch da. Gibt es da schon flackernde Mikrofone? Gunther möchte was sagen. Gunther, bitte.
Ja, mich würde schon mal interessieren, was hat denn Gold eigentlich für einen Wert? Warum nimmt man nicht Silber oder Platin oder irgendwas anderes? Das ist ja auch dauerhaft da, verwittert nicht so. Was hat Gold für einen Wert? Ich meine, die Indianer haben damals gesagt, der Mensch wird merken, dass er Gold nicht essen kann.
Es liegt einfach daran, dass es eine Mangelware ist, dass es nicht vervielfältigbar ist. Natürlich kann ich auch Silber nehmen, natürlich kann ich auch Platin nehmen und kann es auch mischen, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber es geht einfach darum, dass ich, dass ein Staat es nicht vervielfältigen kann. Und das ist das Gute daran. Essen kann ich das und das nicht. Wobei ich aber auch hinzufügen möchte, nach meinem Wissen ist das Wiener Schnitzel, kommt ja aus dem Byzantinischen. Das war ja damals mit Blattgold bedeckt, angeblich. Also ich habe das einmal gehört von einem Koch.
So, jetzt bin ich da. Ich schaue mal auf die Uhr. Und ich glaube, wir dürften langsam die erste Musikpause machen. Und dann möchte ich gerne vom Klaus gerne wissen, wie ist denn überhaupt momentan die Situation bei Bachheimer.com allgemein aufgrund der Corona-Krise? Das würde mich interessieren, der Ist-Zustand und wie habt ihr für euch das Jahr 2020 überhaupt für euch wahrgenommen? Gibt es da Aneckpunkte oder gibt es da Wege der Kooperation, so dass man diese Zeiten, die für viele angespannt sind, sei es für Klein- oder Mittelunternehmer, ganz extrem momentan gelebt werden müssen, vielleicht doch ein Weg, der ja ein Licht am Tunnel nachher zeigt. Da würde ich nachher nach der Musikpause eingehen, Klaus. Einverstanden?
Bin ich dabei?
Wunderbar, dann habe ich als Song heute erstmal, fangen wir an mit Sarah Lesch, die Freiheit. Dann habe ich heute noch den Konstantin Wecker bei uns, die Gedanken sind frei. Und den Falco bringen wir auch heute Abend noch. Musik ab für Sarah Lesch.
Hin, um mir das näher anzusehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht fütternd stand auf einem großen Schild. Und bitte auch nicht reizen, da sehr wild. Erwachsene und Kinder schauten dumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir. Die gibt es jetzt so selten auf der Welt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe ja nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja grad, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg.
Ja, Sarah Lesch und die Freiheit. Und die Freiheit, die dürfen wir nicht verlieren, so sehe ich das auch. Sondern die Freiheit heißt auch demokratisch, Demokratie, Leben. Und wie sagte der Hilz, der Oberhauptkommissar, Pensionierte, wir sollten die Freiheit, die 4%, die die Demokratie leben, 4% hat er gesagt, ist einfach zu wenig. Und jetzt wird es Zeit, dass wir erkennen die Freiheit. Morgen sind wir unterwegs mit Bettina Maria Gorzola. Sie ist morgen sogar bei mir hier im Studio. Der Weg in die Zukunft. Und da ist zu Gast morgen Abend der Roman Padwey da und Benedikt Michale ist da. Projekt Möglichkeit Macher, Botschafter für grüne Investitionen heißt es. Und der Roman Padwey, Gründer von LIZA, kann ich euch wärmstens empfehlen, LIZA, L-I-Z-A. Er ist Regisseur des Filmes Wie viele bist du? Morgen hier ab 20 Uhr auf Okitok, da freue ich mich. Und heute, statt Thomas Bachheimer, haben wir den Klaus Grüner bei uns. Ja, Klaus, was ist denn für euch das Jahr, für eure Arbeit verändert? Wie ist der Stand bei Bachheimer.com?
Nun, ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns hat für sich nur die Masse an Meldungen verändert. Wir sind jeden Tag ab, kann man sagen, 6.30 Uhr online und beschäftigen uns mit sehr vielen Themen. Wir haben sehr viele Rubriken, also angefangen von Geopolitik, Deutschland, Österreich, was hier national abläuft, natürlich auch über Banken, EZB, das Ganze rundherum. Und bei uns, wir sind jeden Tag bemüht, die Meldungen, die wir hereinbekommen, zu kommentieren, zu analysieren. Und nur mal, um hier einen Vergleich herzustellen, wir haben sehr, sehr viele Leser in Österreich und in Deutschland und bekommen von unseren Lesern rund 250.000 E-Mails, die wir alle durchsehen, natürlich auch zu den Rubriken zuteilen, zu den verschiedenen Themen. Und augenmerklich oder augenscheinlich war natürlich am Anfang dieses Jahres das Thema China. China, der Virus. Wir haben hier einige Bilder bekommen, wo Leute auf der Straße umfallen. Man hat gedacht, mein Gott, was ist da jetzt los? Und schön langsam ist das natürlich dann zu uns heraufgewandelt. Und wenn man dann gesehen hat, zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt in China, die rigorosen Maßnahmen, das Desinfizieren auf den Straßen, wo das Militär, Polizei, wie die agiert haben und dann aber recherchiert hat und sich zum Beispiel Taiwan angeschaut hat, was ja nur 160 Kilometer von China entfernt ist, wie die damit umgegangen sind. Und wie das schon langsam zu uns heraufgewandert ist und dann hier die Vergleiche gezogen hat, dann hat man schon gesehen, das Jahr 2020 erwartet uns einiges und natürlich dann auch, was die Reaktionen unserer Politik waren. Wir kommentieren jeden Tag das Geschehen. Es sind so dermaßen viele Meldungen in den Zeitungen, wenn man das vergleicht. Wir haben zum Beispiel vor 2 Wochen NTV hat ganz andere Zahlen der Infektionen gebracht, als wie zum Beispiel die Welt. Und das für unsere Leser aufzubereiten, ist natürlich eine tägliche Herausforderung.
Ja, Herausforderung über Herausforderung, die wir alle miteinander zu bewältigen haben. Wie siehst du den Werdegang für Ende des Jahres? Wie geht's dann weiter?
Also wir erwarten jetzt natürlich, wir haben jetzt die Präsidentschaftswahlen in Amerika. Hier kommen jeden, wir haben jetzt hier auch die eigene Rubrik gestaltet, mit dem bezeichneten Namen Die letzte Wahl. Wir bekommen hier extrem viele Meldungen, extrem viele Zuschriften von unseren Lesern, wie Sie das sehen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Novum für unsere, eigentlich für Europa. Wir haben jetzt Lou Rockwell interviewt, Thomas Bachheimer und John James haben ihn interviewt, der hier seine Sicht der Dinge zu den amerikanischen Wahlen gebracht hat und gleichzeitig einen gesellschaftspolitischen Ausblick. Ich kann dieses Interview eigentlich nur allen empfehlen, sich anzuhören. Die Sicht eines richtigen, wirklich, man kann fast sagen, des letzten Libertären auf Amerika und was sich daraus ableiten lässt. Es gibt für nichts eine hundertprozentige Voraussage, das muss ich schon mal sagen, aber der Blick eines so profunden Kenners der Materie, der so tief drinnen steckt, lässt dann schon ein bisschen erschüttern, was da derzeit in Amerika abläuft. Ich kann es an jedem wirklich nur mehr empfehlen, ist bei uns auf BCom abzurufen, dieses Video ist ein absolutes Must-See, muss man wirklich, man muss es wirklich gesehen haben und gehört haben und auch darüber reflektieren.
Okay, das inhaltlich dieses Interview, magst du ein bisschen so ein paar Zuckerl uns geben oder?
Naja, es ist zum Beispiel, was für mich sehr, ich habe mir das sehr, weil es ja auch mich betrifft, als, sage jetzt einmal, als Großvater, ich habe zwar eine sehr junge Stimme, aber ich bin jetzt Großvater, und auch im Hinblick auf unseren Sohn, wie die Leute, also wie er das so schildert, das Bildungssystem in Amerika. Und plötzlich ist dieser Lockdown und die Kinder sind zu Hause und die Eltern bekommen dann eigentlich mit, was für Wissen und Agenten man den Kindern in den Schulen vermittelt. Jetzt bekommt einmal der einfache Bürger mit, was oder wie die Kinder in der Schule indoktriniert werden. Und das kann man auch ableiten auf Europa, auf unsere Medienlandschaft, wie wir indoktriniert werden. Welche Horrorszenarien, ich möchte nur auf unseren Kanzler verweisen, der gesagt hat, jeder wird jemanden kennen, der einen Corona-Toten kennt. Wie diese Angstmaschinerie oder diese Indoktrinierungsmaschinerie läuft. Und da finde ich Bachheimer, ich wehre mich immer gegen diesen Namen alternatives Medium, sondern ich sage einfach freies Medium. Genauso wie ich vorher gesagt habe, nicht querdenken, sondern mitdenken, dass wir den Leuten dazu helfen können, tagtäglich, würde fast so sagen, dass wir ein Kompass sind. In welche Richtung kann ich mal denken? Wo soll ich hinschauen? Wo soll ich hinfühlen? Wo liegt meine Herausforderung herauszufiltern? Was soll ich ernst nehmen und was soll ich weniger den unter Anführungszeichen herrschenden glauben?
Ja, verstehe. Die großen Medien machen ja ganz großen Stunk, so sage ich jetzt mal mit meinen Worten, gegen Donald Trump. Die Wahlen der Demokraten, wir werden alles da ansetzen, um die Wahlen für die Demokraten zu entscheiden. So heißt es von der Demokraten, seit man sieht Twitter und die ganzen sozialen Medien auch. Wie siehst du denn Amerika momentan im 2020?
Ich stelle mich einmal, Amerika muss ich immer so sehen von der Seitenlinie. Wir bekommen sehr viele Meldungen herein über zum Beispiel Black Lives Matter oder diese ganze Genderbewegung oder die linke Bewegung auf den Universitäten, was wir dort sehen. Auf der anderen Seite sehe ich ein Amerika, wo Milizen, die bei uns als rechte Milizen deklariert werden, agieren. Ob es jetzt ist die Proud Boys oder 3%. Amerika ist massiv gespalten. Und wenn ich jetzt hergehe, Trump hat ja nicht gespalten, sondern hat vielleicht diese Verwerfung, diese gesellschaftliche Verwerfung zum Vorschein gebracht. Wenn ich hergehe, das Problem oder die Probleme, die dort herrschen, der Bevölkerung, ob es jetzt ist bei den Afroamerikanern, bei den Latinos, die waren vor Trump schon lange da. die war auch schon unter Obama da. Das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Die teilweise willkürliche Polizeigewalt, die haben wir ja auch in Europa, aber die ist dort drüben natürlich massiv, weil jeder, der sich mit Amerika schon mal ein bisschen beschäftigt hat oder eine Serie aus Amerika gesehen hat, wenn ich dort aufgehalten werde von der Polizei, darf ich nicht aussteigen, weil sonst werde ich erschossen oder ich muss die Hände aus dem Fenster raushalten. Das ist ja nicht unter Trump entstanden, sondern das ist eine Folge von der Gewalt, die dort drüben schon andauernd vorgeherrscht hat. Und jetzt ist es zu diesem Ausbruch gekommen, durch den Tod dieses Afroamerikaners. Und da fragt man sich dann schon, jedes Jahr sterben sehr viele Schwarze oder Afroamerikaner drüben. Und da war kein Problem. Und jetzt auf einmal unter Trump wirft man dieses Ganze hoch. Und dann fragt man, warum ist das so? Ist das jetzt wegen der Wahl oder ist das, weil einfach die Demokraten merken, sie verlieren am Boden? Und ich muss ganz ehrlich sagen, einer Meinungsumfrage oder einer Wahlumfrage, ob das jetzt in Amerika ist, in Österreich ist oder in Deutschland, die glaube ich nicht. Ich glaube ich erst dann, oder auch nur bedingt, wenn das Wahlergebnis feststeht. Trump hat auf jeden Fall etwas zum Vorschein gebracht, aufgrund seiner Art und Weise, weil er eben nicht agiert wie die üblichen Präsidenten über die Medien, dass er sich hinstellt und laufend Interviews gibt, sondern weil er sich direkt an das Volk wendet, über Twitter, über die ganzen Social Medias. Und hier natürlich auch, ich möchte fast sagen, die Massenmedien ein bisschen beleidigt hat, weil er eben ihnen nicht so diesen Raum gibt, zu interpretieren.
Ja, das kann man verstehen, ne? Nach so viel Fake News. Und ich sage immer, wie entstehen Fake News? Ne? Ist ganz einfach beantwortet. Vielleicht denkt ihr mal ein bisschen nach, ne? Nicht querdenken, sondern mitdenken. Wie siehst du die Rolle Trump denn allgemein? Ich meine, Donald Trump heute hat man gesehen, Twitter, ne, wurde alles zensiert, wurde alles gelöscht, auf Deutsch gesagt, man kann seine Kommentare nicht mehr lesen. Ich finde es gut, dass ein Präsident dem Volke sich direkt anwendet und wie gesagt, die Fake News, man hat es ja gesehen, CBN, glaube ich, oder CB, ja, wie heißen sie alle, haben sogar ganz viele Demonstranten vorgehabt, mit Fake News, Lügenpresse arbeitet man, ist ja bekannt. Und ich bin der Meinung, man darf auch die Medien, das ist das größte Virus, was wir heute feststellen, darf man neu bedienen, sprich erkennen, wie das Werkzeug, wie es entstanden ist, wie wir bis heute 2020 es benutzt haben. Und da wünsche ich mir eine neue Definition, dass Medien ganz anders, mit ganz anderen Möglichkeiten in Zukunft gesendet werden. Da gibt es viele Möglichkeiten, da kann ich mich natürlich intern inhaltlich sehr einbringen.
Ich möchte nur eines dazu sagen. Ich sitze jeden Tag um bereits 5:30 in der Früh sitze ich am Rechner und suche mir die Meldungen raus, weil ich für die Morgen, ich sage immer Morgenshow dazu zuständig bin. Ich maße mir nicht an, die volle Wahrheit zu besitzen. Jede Wahrheit hat gewisse Facetten. Es ist eigentlich an jeder Meldung irgendwas dran, nur darf ich eines nicht vergessen. Der diesen Artikel geschrieben hat, bringt auch eine gewisse persönliche Meinung hinein. Und wenn ich heute hergehe und sage immer, die Leute oder das System sagt, die Medien sind die vierte Gewalt. Nur dann muss ich heute auch hergehen und ganz ehrlich sagen, wem gehören die Medien? In welchen Namen sprechen sie? Und wenn ich das Ganze mal nach oben verfolge, wer ist im Besitz dieser Medien, dann kommen wir eigentlich nur zu ganz wenigen Leuten, die hier ihre Interessen vertreten.
Aber so ist doch die Welt aufgebaut, Klaus, gänzlich in allen Bereichen.
Ja, leider. Leider, weil wenn ich heute hergehe und sage, ich schaue mir zum Beispiel Facebook an und die führen eine Abteilung ein, die zensiert, was ich heute bringen darf und was ich nicht bringen darf, dann wird mir schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Es wird wahrscheinlich irgendwann die Zeit kommen, wo sie sogar die Katzenvideos zensieren, weil die Katze eben schwarz ist und nicht weiß-schwarz oder rot ist oder grün ist oder wie auch immer. Es ist einfach das Problem, dass wir derzeit haben, dass der Bürger, der Konsument, nicht aufsteht und sagt, es reicht mir. Wenn ich heute hergehe und schaue mir die ganzen Medien jetzt in Europa an, wie viel haben wirklich eine Kommentarfunktion noch? zu den gewissen Artikeln. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe, die wirklich interessanten Artikel, wo zum Beispiel wirklich kritisch sich auseinandergesetzt, es gibt solche Artikel, auseinandergesetzt wird mit einem Virus oder mit Geldpolitik oder mit gesellschaftspolitischen Fragen, dann ist das hinter einer Bezahlschranke versteckt. Und wenn ich jetzt weiter hergehe und sage, wer kann sich heute das ganze Prozedere an Medien leisten? Nur die, die besitzen, die haben einen Informationsvorsprung. Aber der Bürger, der wirkliche kleine Bürger, der nicht so viel Geld hat, der kann sich nicht leisten, heute einen Spiegel, einen Standard oder die Presse hier einen Bezahlartikel das Ganze zu bezahlen. Das wird nicht funktionieren. Und darum gibt es auch Bachheimer, weil wir hergehen und sagen, ja, wir haben eben nur ein Abo-System. Ja, wenn jemand ein Abo bei uns liest, hilft er uns in unserer täglichen Arbeit. Aber wir verstecken nichts hinter einer Bezahlschranke. Und das ist der große Vorteil. Also ich mache jetzt ein bisschen Werbung für uns natürlich. Und er bekommt auch dazu eine Analyse von unseren Leuten, wo er etwas damit anfangen kann. Und das ist das große Problem, was wir derzeit haben. Wir werden zugeschüttet mit Informationen, mit Artikeln. Und eigentlich hat niemand mehr einen Kompass in diesem ganzen Dschungel von Medien, Meldungen, von Aktionen, die von Regierungen gesetzt werden, weil es einfach zu viel ist. Es ist nicht mehr verarbeitbar.
Ja, mir ging gerade so ein Gedanke durch. Was denkst du denn? Ich meine, Donald Trump hat es ja auch gesagt und auch umgesetzt. Ich glaube, die Lohnsteuer oder Einkommensteuer sind ja abgesetzt. Er hat eine Einmalzahlung. Nach unseren Recherchen ist das gesichert von 1050 US-Dollar an jedem einmalig gezahlt. Und selbst der Arbeitslose auf der Straße bekommt jetzt unterm Strich 400 US-Dollar im Monat mehr in seinem Geldbörsel. Das tut ihm gut. Wir haben ja noch dieses Lohnsteuer-Einkommensteuer, die wir hier als Arbeitnehmer, Arbeitgeber bezahlen. Das fällt jetzt weg. Und jetzt hat im Endeffekt in der Krisenzeit er ja dementsprechend einen dicken, fetten Bonus den Bürgern aus Amerika zugesprochen, was ja auch sichtlich im Geldbörsel mehr aufzufinden ist. Damit wird er auch wohl viele Stimmen bekommen, vermute ich. Wie sieht denn das der Finanzmarkt selbst, wie das Verhalten in Amerika momentan ist?
Nun, ich sage einmal so, vor der Corona-Krise hat Trump sehr gute Arbeitsmarktdaten gehabt. Und man muss ganz ehrlich sagen, er hat hier sehr viel getan. Er hat auch mit den Steuersenkungen vorher geschaut, dass das Kapital, das im Ausland war, wieder zurück ins eigene Land kommt. Er hat jetzt auch versprochen, das muss man auf die Lohnsteuer, in Bezug auf die Lohnsteuer hat er angekündigt, sollte er gewählt werden, wird er das weiterziehen. Es ist halt die Frage, hätte er das auch gemacht, wenn Corona nicht gekommen wäre? Oder hätte er das gemacht, wenn nicht die Wahlen vor der Tür gestanden wäre? Das ist immer die Frage. Wir verteilen Zuckerln immer vor den Wahlen. Die Frage stellt sich für mich immer, würden wir sie auch verteilen oder unsere Regierenden, würden die das auch verteilen, wenn gerade nicht Wahl wären? In Wahrheit ist es für mich, und das sage ich jetzt ganz persönlich, nichts anderes als wie Stimmenkauf. Und das soll es wohl nicht sein.
Ja, ich denke schon, dass der Herr Trump da seinen Plan gehabt hat. Das hat er ja auch gesagt. Er hat ja der Pharma-Lobbyisten in den Hintern getreten, der WHO aufgrund der C-Krise vermutlich auch. Er ist der erste Präsident nach, sage ich mal, John F. Kennedy, so sage ich, der so gefährlich lebt. Wir haben auf der anderen Seite einen Deep State, der tiefe Staat. Man sieht es ja, was zwischen den Kulissen auch an Informationen nach außen getragen wird. Aber wie gesagt, mehr Desinformation und Verwirrung für den Konsumenten, des Hörers oder des Lesers. Und da kann man nur auf bachheimer.com gehen oder andere gute Plattformen jetzt. Es gibt ja auch noch die Qualitätsalternativen, kann man ja nicht sagen, freien Medien. Und da zähle ich euch auch dazu, ganz sicher, die dementsprechend auch mit guten Informationen auch für Sicherheit sorgen wollen zumindest. Aber die Menschen allgemein sind extrem verunsichert und vor allem glauben sie glauben Sie, heißt nicht wissen, der Desinformation mehr wie den richtigen Informationen. Man sieht es ja aufgrund der C-Krise, der Angst, die man ja hat. Wir wollen aber nicht Angst haben. Wir wollen wieder Sicherheit haben. Es braucht ja nicht das System wie vorher sein. Das sagt ja auch keiner. Und wenn wir so ein System wieder aufnehmen, dann bitte nochmal überdenken, eine Reform der Erneuerung, glaube ich, da sind viele Menschen dabei, die sich gerne daran beteiligen wollen, ein neues System dann auch aufzubauen. Aber Fehlanzeige, man hört keine Transparenz in den Medien, in den Gesprächen, wie es dann auch weitergeht. Stattdessen hält man an der C-Krise fest, die ich schon nicht mehr hören kann.
Die C-Krise ist für jeden nicht mehr hörbar und jeden nicht mehr ertragbar, sage ich ganz offen. Aber es ist ein wunderbarer Vorwand, unsere Gesellschaft zu spalten. Weil wenn ich heute hergehe und sage, jeder, der die Maske trägt, ist ein Braver, ist ein Guter, der wird nicht bestraft, weil wir brauchen ja einen allumspannenden Bußgeldkatalog, dass jeder spurt. Und alle jene, die nicht daran glauben, sind Covidioten. Ich glaube nicht zum Beispiel, dass ein Professor Bhakti Suchari oder wie er jetzt heißt, ein Idiot ist, weil sonst hätte er ja nicht jahrelang diesen Job gemacht. Es ist nur das Problem, man muss sie in eine Ecke stellen. Und das tun die Medien. Sie müssen sie in eine Ecke stellen, weil sonst würde sich das ganze System ad absurdum führen. Und das gilt es jeden Tag mit Kleinigkeiten oder auch mit großen Dingen aufzuklären. Ich möchte es fast so sagen, wenn ich heute der Junior ins Auto steigt und er hat die Maske schon in der Hand, sage ich, du nimm sie erst, wenn du reingehst, wenn du musst, zu versuchen, gegen diese Indoktrinierung vorzugehen. Nur, wie soll man jemanden aufwecken oder munter machen, der nicht munter werden will? Dieses Problem haben wir derzeit. Wir werden in das Idioteneck gestellt. Und so sehen uns auch die Leute. Nur eine kurze kleine Diskussion. Impfung für die Grippe. Ich bin da hier sehr, sehr neutral. Eine Ärztin, eine sehr gute Ärztin, sehr engagiert, glaubt diesen Corona-Schwachsinn zum größten Teil nicht und hat in der Familie die Diskussion, du bist ja so eine Verschwörungsanhängerin, da kann man ja nicht alles glauben. Was hältst du von der Grippeimpfung? Also man wird schon, wenn man Bedenken geäußert hat gegenüber gewisse Maßnahmen, schon in das Verschwörungseck gedrängt, auch innerhalb der Familie. Und dem gilt es entgegenzuwirken, einfach mit Fakten. Und diese Fakten muss man bringen. Und da helfen uns, also da hilft nur die freien Medien und darauf hinweisen, lies dich mal ein, glaub nicht alles. Ja? Aber wie gesagt, nicht querdenken, mitdenken.
Ja, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, heißt es immer auf jeder Packungsbeilage, nur nicht bei den Impfstoffen, sollte einen zum Nachdenken bewegen. Vedex, den Film kann ich wärmstens empfehlen, mal anschauen, denn auch da wird nicht objektiv drüber berichtet, denn die Impfschäden sind enorm, enorm. Und das ist Fakt. Und wenn eine Ärztin ihre Fachkenntnis gelernt hat und weiß, was Gesundung bedeutet und sich in diesen Zeiten dafür einsetzt, was sie gelernt hat. Und wie gesagt, anfangs habe ich es ja auch schon gesagt, das, was ich gelernt habe in Prüfungen, gilt ja heute nicht mehr. Wieso gibt es denn dann so internationale Prüfsysteme, wenn dieses, was inhaltlich nach außen gerade relevant ist für diese Zeit, kein Augenmerkmal bekommt, sondern den Fakes hinterherläuft? Und das liegt daran, dass wir die Monopole in den Medien haben, weil die Menschen haben es ja nicht gelernt. Die Polizisten haben es auch nicht gelernt. Die Richter haben es auch nicht gelernt. Und die Politiker haben es nur einen geringen Teil gelernt. Das sind einfach Punkte, darüber dürfen wir nachdenken. So, wer flackert mit dem Mikrofon? Darf ich nochmal? Der Doggy ist da. Geben wir Klaus, dem Doggy, mal das Wort. Er war noch nicht da. Guten Abend.
Ja, wieder mal schönen guten Abend hier in die Runde. Folgendes, man darf doch auch nicht vergessen bei dem Ganzen, dass wir in einer, ja, wie soll man sagen, geschaffenen Traumwelt irgendwo das Ende jetzt sehen. Warum das Ende? Ja, ganz einfach, weil bisher war ja immer nur vorrangig, wer das meiste und das Beste hat, ist angesehen und wer ist angesehen, am besten noch die irgendwo in den Medien dargestellt werden. Natürlich nur von einer Sahneseite ist eh klar. So, und die damit verbundene Vollkasko-Mentalität, dass man immer einen hat, auf den man dann rumschlagen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert, das funktioniert jetzt auch nicht mehr so richtig, sondern die Menschen müssen jetzt langsam mal von ihrer Vollkasko-Mentalität, egal in welcher Art von Leben, mal wegkommen und nicht nur das eigene Leben hinterfragen, sondern das auch für die nachfolgenden Generationen. Denn ich sage mal, auch der Euro war im Prinzip von Anfang an ein geborenes Kind. Und die Mikrobenkrise, sage ich mal, ist ja im Prinzip nur ein probates Mittel, um von den eigentlichen Problemen abzulenken und uns immer mehr einzuschrecken und kontrollieren zu wollen. Ich meine, das dürfte so ziemlich fast jedem klar sein. Und der, dem es nicht klar ist, der hat sich mit der Sache nicht wirklich beschäftigt, ob er es nicht will oder nicht kann, wie auch immer. Fakt ist jedenfalls, dass auch die, die meinen, sie wären jetzt noch so schön im wohligen Schaukelstuhl, weil sie haben ja einen Job, das kann morgen schon eine ganz andere Kommunikation plötzlich sein mit dem Chef, der dann sagt, du, pass auf, der nächste Erste ist der Letzte. Ja, und dann stehen sie dumm da, egal in welcher Art und Weise sie gearbeitet haben bisher, ob gut oder weniger gut, ob in höheren Positionen oder nicht. Ich finde das immer lustig, wo es denn hieß, naja, wir erwarten die zweite Welle. Da habe ich dann zu manchen gesagt, wo ist denn eigentlich die erste gewesen? Auf die warte ich ja noch. Die zweite Welle, wenn wir mal da bleiben wollen, ist die, die jetzt demnächst kommt. Und das ist nämlich die Pleitewelle der Firmen. Und der Mittelstand, welches eigentlich die größte Säule und der größte Steuerzahler ist, die fallen ja weg. Also sollte man sich dann mal überlegen, wenn die alle wegfallen, die am meisten Steuern zahlen, woher nimmt der sogenannte Staat dann überhaupt noch irgendwelche Gelder, wenn wir doch jetzt schon so verschuldet sind? Denn letztendlich muss man sich auch mal eins vor Augen führen. Das, was man jetzt an Schulden macht, wird für die nächsten Generationen ja alles andere als lustig werden, wenn wir denn weiter auf diesem Schiff in die falsche Richtung fahren. Das dürfte wohl, denke ich mal, jedem klar sein.
Dazu darf ich noch was einbringen, Klaus. Früher, wir haben heute Abend schon gesagt, Exportweltmeister Deutschland. Ich habe vor ein paar Tagen noch gehört, die deutsche Wirtschaft als Exportweltmeister hat sich verkaufen lassen nach China hin. Wir sind jetzt erpressbar. Wir sind nicht mehr unabhängig. Das heißt, die eigene Autoindustrie zum Beispiel müsste wieder in Deutschland stattfinden und nicht abhängig von China. Also wir haben hier überall Defizite. Klaus, der Doggy hat was gesagt, vielleicht hast du ein paar Worte.
Ich kann ihm eigentlich nur alles unterschreiben, was er sagt. Nur das Problem ist das, ich sehe es jetzt, ich gehe jetzt wieder auf ein ganz spezielles Thema hin. Während des Lockdowns sind die Kinder zu Hause gesessen. Und da hat man gemerkt, dass das Bildungssystem oder die Möglichkeiten, die den Kindern zur Verfügung gestellt wurden über E-Learning und das Ganze, nicht wirklich funktioniert. Und es gab schon kritische Stimmen, die sagten, wir werden eine verlorene Bildungsgeneration haben. Wir fügen aber jetzt, und das ist der Zusatz, den ich jetzt sage, wir fügen zu bereits einer verlorenen Generation noch eine zusätzlich verlorene Generation hin. Und da kommen wir jetzt auf das, was du sagst. Wir sitzen in unserem Schaukelstuhl, in einer Konsumwelt, jeder muss das beste Handy haben, jeder muss das schnellste oder schönste Auto haben, jeder muss die größte Hütte zu Hause haben. Aber die wirklichen grundlegenden Eigenheiten, die haben wir verlernt. Und es ist ja auch, wenn ich jetzt hergehe von der Geldpolitik, ja auch nicht einmal mehr gewünscht, dass wir sparen, weil wir ja keine Zinsen bekommen. Wir müssen ja alles in den Konsum hineinstecken. Wir leben in der Illusion des stetigen Wachstums. Ein stetiges Wachstum wird es nicht geben. Das wird auf diesem System nicht funktionieren. Wir haben einfach verlernt, uns zurückzuziehen, zu sagen, nein, das Ding brauche ich nicht. Ich mache da jetzt mal nicht mit, weil wir einfach vom gesellschaftlichen Druck her gezwungen sind, mitzutun. Und meine Meinung ist, dass die wirkliche Generation, also 65 bis 70, diese geborene Generation, die waren die Letzten, die noch ein bisschen oder wirkliche Freiheit erleben durfte, wenn ich jetzt einmal so zurückschaue. Wenn die haben nur wirklich was unternehmen können als Kinder, wo nicht die Polizei vor der Tür gestanden sind. Und das fehlt der heutigen Generation. Die heutige Generation ist gebunden auf das Handy, auf den Computer und alles andere können sie nicht machen. Damit können sie nichts mehr anfangen. Und das ist das Grundproblem, was wir haben. Und das wird leider Gottes, so sehe ich das Ganze, wird uns das nur aus dem Gehirn rausgeprügelt werden mittels einem riesengroßen Crash.
Ja, da muss ich aber auch dazu sagen, Eltern sollten Vorbilder sein. Und ich denke mal, da liegt auch so ein bisschen, wie man so schon sagt, der Hund begraben. Viele Eltern sehe ich nicht als Vorbilder. Warum? Ja, weil wenn ich einem 3- oder 4-jährigen Kind schon ein Handy gebe zum Spielen, damit es eben halt ruhig ist. Früher hat man einen Lolli gegeben, heute gibt man das Handy, sage ich jetzt mal so, oder das war der Fernseher. Dann brauche ich mich natürlich auch nicht zu wundern. Oder wenn wirklich der Junge oder das Mädel kommt zu den Eltern, egal, zur Mami und hat eine Frage, ja Moment, ich muss da mal gerade irgendwas schreiben. Nee, Handy weg. Was willst du von mir? So, sich ums Kind kümmern. Und ich denke mal, das ist ein großes Problem, was man gerade jetzt eben halt sehen kann, auch wieder Vollkasko-Mentalität. Die Kinder, egal ob sie es müssen oder nicht, werden in Betreuungsstätten abgegeben. So, und dann im Prinzip von Fremden in Anführungsstrichen erzogen. Erziehen, das ist ja wieder so ein Wort, was man auseinanderklemmt. Ich ziehe an was, aber gut. Man bekommt dann so ein halbfertiges Produkt dann wieder nach Hause. Man braucht sich über nichts kümmern und wenn das Kind irgendwelche Wünsche hat, dann wird es eben halt übers Geld oder über irgendwelche Computerspiele dann befriedigt. So, und dann ist ja alles okay. Das heißt, der Bezug zu den Eltern wird ja im Prinzip sowieso schon mal viel zu früh gebrochen und kann dadurch nie wirklich existent sein und aufgebaut werden. Und jetzt kommt die C-Krise noch dazu, wo man dementsprechend auch noch sich absondert und noch Angst schürt, dass man womöglich Eltern bzw. die Großeltern ansteckt. Also dies will man ja auch nicht mehr irgendwie zusammen haben. So fügt sich das Ganze. Es hat ja damals, die Eva Herrmann hat ja mal ein gutes Buch geschrieben, eins von vielen, das Eva-Prinzip, da wird das sehr gut drin beschrieben, was es mit Kindern macht, wissenschaftlich sogar belegt, mehrfach, die eben halt viel zu früh von den Eltern abgetrennt würden und vor allem, was es auch in der späteren Entwicklung letztendlich dann für Fehlstände gibt. Und das ist das, was wir heute erleben. Und wenn ich bedenke, dass das dann irgendwann mal Eltern sind, der nächsten Generation, weiß nicht, da fehlen mir jetzt so ein bisschen die Worte, was da noch bei rauskommen soll. Und was noch dazu kommt übrigens, Thema Wachstum. In der Natur ist das Wachstum auch endlich. Ein Baum wächst nicht bis in den Himmel hinein oder jegliche anderen Art von Pflanze oder auch Tiere. Da gibt es sowas nicht. Da gibt es eine bestimmte Art von Wachstum, die endet. So. Und wir leben hier in einer Traumwelt und meinen, alles müsste wachsen, wachsen, wachsen. Nein. Wenn man das mal alles nachhaltiger produzieren würde, ich habe es in anderen selber auch schon gesagt, dann müssten die Leute auch nicht mehr so viel irgendwelchen Trends hinterherhecheln und sie müssten auch längst eine 40, 60, 80 Stunden Woche machen, sondern höchstens noch eine 15 Stunden Woche. Das würde nämlich reichen, weil gar nicht mehr so viel produziert werden würde. Und auf der anderen Seite müsste man so nachhaltig leben, dass man die eigenen Betriebe wieder wirklich aufleben lässt, dass man regional sich vernetzen kann und auch dadurch letztendlich wieder Plätze schafft, die nachhaltig sind und sich nicht abhängig machen von anderen Ländern, wo ich morgen nicht weiß, wie es dem Land überhaupt geht.
Ja, ich möchte mal das Wortlaut Hausverstand reinbringen. Gibt es das überhaupt noch, Klaus? Hausverstand? Irgendwie sind wir davon abgedriftet, obwohl der Hausverstand für jeden ziemlich logisch sein sollte.
Wenn er den Sinn erfassend lesen kann. Und damit sind wir schon beim Problem. Wir haben das Problem bei den Kindern, die nicht sinnerfassend lesen lernen. Wenn ich mir zum Beispiel heute anschaue, was wird denen Kindern in der Schule an Büchern in die Hand gedrückt und was kann er damit anfangen? Da beginnt es, wenn ich dann hergehe und schaue, es wird die Meinung, also wie viele Leute lesen, die Printmedien wissen es, wie viele Leute lesen heute noch wirklich Printmedien oder wie viele Leute setzen sich vor den Fernseher und lassen sich dort die vorgefertigte Meinung quasi präsentieren. Das sind die großen Probleme. Nur auf der anderen Seite muss man auch das, und das hat der Vorredner wunderschön gesagt, wir haben damals, also meine Mama zum Beispiel hat noch eingekocht, der Papa ist arbeiten gegangen, die Mutter hat sich um die Kinder gekümmert. Ja, wir waren drei Buben und wir waren sicher nicht die einfachsten Buben, die es gegeben hat. Und der Vater hat für vier Leute eigentlich genug Einkommen nach Hause gebracht, dass für jeden was, dass jeder von uns was geworden ist. Heute ist es so, dass Vater, Mutter, ein Kind, Vater, Mutter müssen arbeiten gehen, weil sonst können sie eigentlich in dieser Zeit nicht überleben und sind am Abend zu müde, um sich mit dem Kind zu beschäftigen. Deswegen wird dem Kind das Handy gekauft, deswegen wird dem Kind das Computer gekauft, damit er einfach ihre Ruhephase nicht mehr stört. Ja? Und da kommt weil eben nicht kommuniziert wird, der Hausverstand abhanden. Und das kann man sich ja auch anschauen bei den Reden der Politiker. Die kommen mit Standardfloskeln daher, die gehen wunderschön ins Gehirn rein und über die nachzudenken ist völlig sinnlos, weil sie ergeben keinen Sinn. Und das ist das Problem, dass darum ist der Hausverstand nach meiner Meinung in der Gesellschaft abhanden gekommen. Ein paar wenige gibt es noch, die sich hinsetzen, sich ein gutes Buch nehmen und darüber reflektieren. Aber das sind leider Gottes Einzelerscheinungen.
Wortmeldung? Dann Musikpause, würde ich sagen. Oder, Klaus? Machen wir. Wunderbar. Kommt kein Protest. Dann haben wir jetzt auf den Konstantin Becker, wie ich angesagt habe, die Gedanken sind frei. Und ich hoffe, dass es immer mehr gelebt wird. Unsere Gedanken intern sind immer frei. Und das wird auch so bleiben. Und das Wort, wie Reinhard May immer sagt, wer die Wahrheit sagt, verbraucht ein verdammt schnelles Pferd. Und das darf sich wieder normalisieren, denn die Wahrheit ist Klarheit und die Lüge ist das, was schmerzt. Und jetzt kommt Konstantin Becker. Bis gleich.
Gedanken sind frei, so heißt es schon lange, trotz Knechtschaft und Tyrannei. Wir waren nicht bange und konnten im Herzen stets lachen und scherzen und dachten dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Doch jetzt hab ich Bedenken, es gibt da so mancherlei, damit kann man sie lenken. Es gibt da so Maschen, da kann man sie waschen, und schon eins, zwei, drei, sind sie nicht mehr ganz so frei. Und denkst du, dass es anders sei, dann gibt's auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei.
Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei.
Denn ob CIA oder NSA, sie liegen auf der Lauer. If you don't go the right way, ja, da werden sie sauer. Sie bringen sie zum Schwanken, deine eigenen Gedanken. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Die Gedanken sind frei, solange sie nicht stören, doch auf Verderb und Gedeih, weißt du, wem sie gehören? Monsanto und Banken und den Öllieferanten, den Algorithmen von Google, besser gib dir die Kugel, dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei,
dann ist alles vorbei.
Ja, die Gedanken waren frei, haben die Kinder zum Schluss gesungen. Ja, ein Lied von Konstantin Wecker mit guter Botschaft, mit interner richtigen Botschaft. Da dürfen wir alle mal drüber nachdenken und unsere Gehirnzellen mal wieder herauskurbeln und mal wieder den Hausverstand wiederfinden. Denn die Zeit ist mehr als reif. Es brennt im Sozialsektor, es brennt auf der politischen Ebene, es brennt in den Gemeinden, es brennt auf dem Arbeitsmarkt. Überall haben wir Brände und diese Brände dürfen wir langsam mal löschen, indem wir uns in die Einigung geben. Aber nicht in einer Einigung, so denke ich, wo wir unsere demokratischen Verhältnisse verlassen. Ich möchte keine Diktatur haben. Wer in der Demokratie schläft, wacht auf in der Diktatur, so sagt man. So, Telefon gibt's jetzt nicht während der Sendung. Statt Thomas Bachheimer haben wir heute den Klaus Grüner da vom Bachheimer.com und wir reflektieren auch das Jahr 2020. Die letzte halbe Stunde so in der Art beginnt. Thomas, was ist für dich wichtig, das, was du, Thomas sage ich jetzt schon, Klaus, was ist wichtig für die Hörer? Habt ihr Informationen, die ihr unbedingt den Hörern noch mitteilen wollt? Dann bitte ich dich, dein Mikrofon.
Ja, wir haben sehr viele Informationen, die wir unseren Lesern und auch deinen Hörern jeden Tag mitteilen wollen. Einfach aufmerksam bleiben. Das ist das Wichtigste, jeden Tag sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wie kann ich mich vorbereiten? Das ist Krisenvorsorge ist ein Riesenthema. Wir haben das gesehen am Beginn der Corona-Krise, wo alle ums Klopapier gelaufen sind, aber die Lebensmittel vergessen haben. Einfach einmal zu reflektieren, was brauche ich wirklich und was brauche ich nicht, Ballast abzuwerfen. Einfach mal sich hinzusetzen, so früher wie die Hausfrauen es gemacht haben, einfach einmal eine Haushaltsrechnung aufzustellen, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Und vorzusorgen, das ist einer der wesentlichen Punkte, die ich jedem Leser, Hörer nur empfehlen kann, vorzusorgen im Bereich von Lebensmitteln, dass ich eine gewisse Zeit, so wie es auch Krisenkatastrophenpläne vorsehen, eine gewisse Zeit mit Lebensmitteln überleben kann. Was brauche ich hier an Hygieneartikeln und. Sich einfach einmal damit beschäftigen, was ist, wenn das ganze System nicht mehr so weitergeht oder wenn es wirklich zu einem nächsten Lockdown-Shutdown kommt, hat man ja auch schon mal gesehen, was man dann nicht hatte und um das man halt dann laufen musste.
Okay. Ja, es gibt ein bisschen Sicherheit einerseits, aber auch Unsicherheit. Lockdown bedeutet letztendlich, die Infrastruktur bricht zusammen und dafür sollte man dann gerüstet sein, so verstehe ich dich.
Ja, so ist es absolut und da ist das beste Mittel immer, man geht einmal zum Schalterkasten und drückt die Hauptsicherung einmal nach unten und bleibt einmal 24 Stunden im Dunkeln sitzen und dann kommt man ganz schnell drauf, was man alles braucht. Das fängt dann schon mit der Kerze an und da kommt man wieder zum Hausverstand, den gibt es beim Billa gratis, gleich neben der Kerzenabteilung.
Ja, schön gesagt. Gibt es denn da Wortmeldungen, Doggy? Oder Gunther Tünde ist auch da. Gibt es da Wortmeldungen? Ja, wie bist du aufgestellt, Doggy? Wie bist du auch aufgestellt? Bist du ähnlich in den Gedanken, wie der Klaus heute erzählt?
Ja, kann ich absolut nur bestätigen. Ich fand es ja schon wirklich zum Kugeln, wenn die Sache nicht so ernst wäre, wie du gerade erklärt hast, Klaus, mit dem Klopapier und das Essen vergessen. Also da musste ich mich wirklich irgendwo einerseits amüsieren, habe gedacht, das letzte Rest an Hausverstand ist jetzt gerade irgendwie beim Billa am Eingang geblieben oder wo die Leute auch immer einkaufen. Es ist ja überhaupt sowas von bezeichnend, an was die Leute denken. Anscheinend haben sie auch das Denken irgendwie verloren. Ich weiß es nicht, weil eigentlich denkt man doch als erstes erstmal, was brauche ich zum Essen? Was hält sich? Kaufe ich vielleicht auch sowas wie Dosenbrot, Nudeln und sonstige Geschichten? Vor allem muss ich auch an die Tiere denken. Ich bin nebenbei Hundetrainer, denke natürlich sowieso an Tiere, ganz klar. Aber auch an die muss man denken, weil auch die sind genauso davon betroffen, dass sie ja Futter brauchen. Und auch da muss ich dementsprechend gewissen Vorrat und nicht für 3, 4 Tage, sondern vielleicht für ungefähr mindestens 4 Wochen oder manche sagen auch länger. Auf jeden Fall sollte ich einen Vorrat haben. Das gab es früher auch schon. Nur da hat man natürlich auch eingeweckt und solche Sachen gemacht und wirklich die Sachen haltbar gemacht. Ganz früher gab es ja noch nicht mal so Kühlschränke, da konnte man gar nicht anders. Ja, das ganze Wissen ist irgendwo auch natürlich abhandengekommen, aber wir leben ja im Zeitalter des Internets und man kann da genügend finden von Dingen, wie sie sich früher zugetragen haben und wie man dementsprechend Krisen die Stirn bieten konnte und für sich eine Sicherheit aufbauen. Darüber sollten sich vielleicht viele auch mal Gedanken machen. Ich denke mal, auch mit diesem sogenannten Blackout, der ja immer mal wieder irgendwie auch von Regierungen mal wieder zum Vorschein kommt und über das mal wieder geredet wird. Ich glaube gar nicht mal, dass es darum geht, ob sowas kommt, sondern höchstens nur noch wann. Und darüber sollten sich die Leute wirklich im Klaren sein, dass sie wenigstens ein bisschen Sicherheit haben, wenn es der Job schon nicht bietet, weil das ist nämlich das nächste Problem. Jetzt die Leute, die zumindest noch über ein einigermaßenes Einkommen verfügen, sollten sich darüber Gedanken machen und vielleicht auch dann über die Leute, denen es nicht so gut geht, ob es vielleicht denen in den Krisenzeiten, ich hoffe, sie kommen nicht, aber wenn, dann vielleicht auch unter die Arme greifen können.
Klaus, dein Mikrofon.
Das ist das Schöne am Bachheimer. Wir haben, ich glaube, jetzt sind es um die 50 Clubs in Österreich und in Deutschland. Und das ist eine der Sachen, die mir auch sehr wichtig sind. Man muss sich auch vernetzen. Ich habe da mit einer Frau gesprochen, die war sehr witzig. Das erste Gespräch mit ihr war, sie hat sich bis jetzt so alleine gefühlt mit ihrer Meinung, mit ihren Ansichten, mit dem, wie sie das Tägliche da draußen erlebt. Und endlich hat sie jemanden gefunden oder eine Gruppe von Menschen, mit denen sie reden kann, wo sie nicht glaubt, dass sie verrückt ist, sondern die genauso verrückt sind wie sie. Also quasi diese C-Idioten, wie wir sie ja in den Zeitungen immer lesen kann. Das ist auch sehr wichtig für kommende Zeiten, einfach Leute um sich zu suchen, die ähnlich ticken, ähnlich denken. Das tut der Seele sehr gut. Und sagen wir uns doch ehrlich, in dieser Zeit, was wir jeden Tag erleben, ist es gut, einmal auch eine gewisse Seelenhygiene zu schaffen. Ob es jetzt ist mit dem Partner oder mit einem guten Freund oder guten Freunden, die ähnlich ticken, das ist sehr wichtig, auch hier das zu suchen. Ich sage immer, wie ich vorher gesagt habe, wenn man mal den Sicherungsschalter nach unten dann hat und dann sieht, wie die eingefrorene Stelze sich plötzlich wieder zum Leben bringt im Kühlschrank, dann weiß man, dass man irgendwas in der Krisenvorsorge falsch gemacht hat. Das nächste Beispiel auch einmal zu überdenken, will ich denn mein Vermögen wirklich jetzt oder mein Sparkonto, will ich das jetzt wirklich in diesem wunderschönen Scheinen behalten oder gehe ich zu einer Goldvorsorge, wo ich mir einen sehr guten Verkäufer suche und der mir erklärt, was kann ich zu welchen Bedingungen mir kaufen, Gold, Silber, Platin oder was auch immer. Wie gesagt, wenn einmal Blackout angesprochen, der Schalter herunter ist und Wikipedia, die allwissende Müllhalde, nicht mehr vorhanden ist, dann ist es zu spät. Und da kommen wir jetzt wieder zum Hausverstand. Wenn man vorher drüber nachdenkt, was brauche ich nicht, was kann ich über Bord schmeißen, was muss ich behalten und sich vorher damit, dann kann ich schon für gewisse Zeit in einer Krise sehr gut überleben.
Okay. Keine weiteren Wortmeldungen? Fragen wir nochmal in der Runde. Ich sehe auch, der Germane ist da. Ich hole ihn auch nochmal rauf. Armin, falls du bist bei uns im Sprechen, falls du heute auch ein Feedback geben möchtest zu dem heutigen Abend, willkommen. Und aber er ist im Moment nicht da. Ja, was? Doch, Doggy möchte noch was ansetzen. Doggy, bitte.
Ja, nicht mehr allzu lang. Ich bin auch dafür, dass man diese Spalterei, die auch so Einzug gehalten hat, damit aufhebt, dass man auf Menschen zugeht, die vielleicht eine andere Meinung haben. Man kann sich ja vielleicht irgendwo in der Mitte treffen. Jeder kann aus Sicht des anderen ja irgendeinen Blödsinn erzählen. Aber von vornherein zu ignorieren und diesen typischen Spruch zu sagen, das ist ja wieder ein Verschwörungstheoretiker. Ja, ich sage immer, aus jedem dummen Geschwätz kann man vielleicht doch irgendwas Positives noch rausziehen, was man vielleicht selber vorher noch nicht wusste oder nicht überdacht hat. Dann, wenn ich diesen Begriff Verschwörungstheoretiker allein schon nehme, dann nehme ich ja für mich automatisch in Anspruch, die hundertprozentige Wahrheit zu kennen, wenn ich einen anderen als dementsprechenden bezeichne. Und das stimmt ja auch nicht. Also es gibt so viele Gruppen, Bewegungen, Sonstiges, die teilweise sich draußen auch schon wieder anfangen zu spalten, weil irgendwo wollen sie alle das Richtige, aber gehen verschiedene Wege. Und das führt dann auch wieder zu eigentlich nichts, außer dass die sogenannten benannten Obrigkeiten sich einen Ast ablachen, sagen, ach, guck, schau mal die Blöden an da unten. Naja, die richten sich das schon alle selber und wir können uns zurücklehnen und uns darüber erfreuen, was da unten auf den Straßen gerade los ist. Das ist nicht der richtige Weg. Ich muss keinem aus dem Weg gehen, ob links, rechts, oben, unten, was auch immer. Das sind ja auch so private Mittel und Sprüche, die man zur Trennung der Menschen benimmt. Und da sage ich mir, nein, erst mal anhören. Und dann kann man entscheiden.
Klaus, ich frage mich immer, was ist der Unterschied überhaupt? Nur außer das Materielle. Arm, reich. Arm und reich. Wir sind doch alle gleiche, auf Deutsch gesagt, Pisseler und Scheißeler. Wir brauchen alle die gleichen Grunddinge. Wieso hat der Mensch es bis heute nicht geschafft, außer Teil und Herrsche bestens zu beherrschen?
Naja, ich sage jetzt einmal so, wer reich ist, der, der gesund ist und ohne Schmerzen. Das ist einmal einer der Grundprinzipien, die ich sage. Und alles andere ist nur Firlefanz nebenbei. Weil was hilft mir das schönste Auto, wenn ich nicht einsteigen, nehmen wir einen Lamborghini, was hilft mir das, wenn ich Kreuzschmerzen habe und ich kann nicht einsteigen? Das ist für ein Essig. Reich, es ist einfach diese Gesellschaft hat sich entwickelt in eine Verkonsumierungsgesellschaft und da geht es um den Status, um den persönlichen Narzissten zu füttern, wie auch immer. Ich sehe es jetzt einmal im Großen und Ganzen, wir müssen eh davon wegkommen und ich möchte aber nur ein Wort noch zu verlieren zu dem, was Doggy vorher gesagt hat. Ja, mit allen reden, nur die Erfahrung, die ich gemacht habe, die besonders systemhörig sind und besonders in dem Glauben an das System sind, die wollen gar nicht reden. Die unter Anführungszeichen Verschwörungstheoretiker sind, die hören eh nicht auf zum Reden. Wenn es die anquatscht, der redet dir das Gehirn weg, weil er eben nicht dazu kommt, mit anderen zu reden. Das ist ja das große Problem, ja. Und reich ist, wer Zeit hat, nachzudenken. Das möchte ich auch noch sagen.
Okay. Ja, wohin die Reise geht, ich lasse mich immer selber überraschen. Ich stehe hier genauso wie jeder andere fest im Leben. Und man, also manchmal sage ich immer, ich resigniere, Klaus. Aber resignieren ist ja auch ein falscher im Kopf, aber dann kommen wieder Sachen, ich kann das nicht mehr hören. Nee, die Vertrauensbasis in unserem Land ist, glaube ich, sehr gestört. Und wie kann man in diesen Zeiten Vertrauen bekommen? Ich sehe momentan aufgrund vor den Wahlen, ist nicht nach der Wahlen, die Vertrauensfrage eines der wichtigsten. Ich glaube, eine der Parteien in Österreich, ich glaube FPÖ war es, die wollten ja auch, dass sie die Vertrauensfrage zumindest in Österreich im Nationalrat stellen. Ich weiß nicht, wie weit das ist.
Nun, in Österreich kommen wir zur ersten Frage. Wie hält man das Ganze durch? wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, wenn ich um 5, 6 in der Früh aufstehe und mir die Medien anschaue, was bringe ich für Nachrichten, was sind die Highlights, wie kommentiere ich das Ganze, dann stelle ich mir manchmal in der Früh schon die Frage, warum tue ich mir das an? Warum setze ich mich hin und sehe in der Früh zum Beispiel das Gesicht von der Merkel oder ich sehe das Gesicht vom Trump und ich sehe das Gesicht von Boris Johnson oder den anderen Akteuren, die da derzeit rumlaufen? Warum tue ich mir das an und horch mir da oder schaue mir da manchmal ihre Aussagen an, wo es mir das Gehirn verdreht? Warum tue ich mir das an? Und da sage ich mir dann, okay, das ist für unsere Leser, weil die wollen ihre Informationen haben. Der nächste Punkt ist Vertrauen. Ja, wir stellen immer die Frage des Vertrauens und das Vertrauen hat man jetzt gesehen bei der FPÖ. Ja, die haben die Vertrauensfrage gestellt in Österreich. Es war auch gestern die Wien-Wahl, wo die FPÖ die Rechnung für das Vertrauen bekommen hat mit glaube ich, 7 oder 8%, dass man ihr nicht mehr vertraut. Welcher Partei soll ich vertrauen? Das ist halt die Frage. Ich kann keiner Partei vertrauen, weil niemand in einer Partei aus der Bürgerschaft kommt, sondern das sind alles erzogene Parteisoldaten, die sich über gewisse Hürden in eine gewisse Position hinaufdienen.
Erkenntnis?
Erkenntnis, das Parteiensystem, so wie wir es derzeit haben, gehört weg. Ich mag den Dr. Markus Krahl und mir gefällt seine Atlas-Initiative. Es sollte wieder ein Wettbewerb der Besten sein. Das ist meine Meinung. Wir haben nicht die Besten an der Führung. Wir haben sie nicht. Ich nehme jetzt nur Österreich. Wir haben einen Volksschullehrer oder Volksschuldirektor als Gesundheitsminister. Das hat genauso viel zu tun mit Gesundheit wie gar nichts. Wir haben einen Bundeskanzler, so jung und so hübsch und so schöne Haare er auch hat, der Schulabbrecher ist. Wir haben einen Finanzminister, der Philosoph ist, also ein Missverständnis zu den Zahlen und so sehr vergesslich ist. Und da frage ich mich dann, was haben die dort verloren? Wenn ich heute hergehe und sage, wenn ich einen Finanzminister haben will, dann nehme ich einen Dr. Markus Krahl, dann nehme ich einen Dr. Otte, dann nehme ich den Thomas Bachheimer, weil ich den sehr schätze und der einen klaren Blick auf das hat. Wenn ich einen Gesundheitsminister habe, dann nehme ich mir eine Ärzte, die auch Management zu dem gelernt hat und das Ganze überblickt und auch mit ihren Experten in den Vordergrund tritt und den Leuten erklärt, warum wir diese Maßnahmen setzen müssen. Nur, wir kriegen Plexiglas-Kommentare, ja? Wir haben einen Verordnungsvirus. Es ist der Virus der Verordnungen, den wir derzeit haben. Unsere Politik diktiert uns irgendwelche sinnlose Maßnahmen, weil um 22 Uhr ist jetzt Sperrstunde, weil um 23 Uhr beißt uns der Virus, wenn wir aus der Bar rausgehen. Es sind ja alles sinnlose Aktionen. Wenn ich die Menschen heute als solches betrachte, wie sie sind, als aufgeklärte Wesen und ihnen sage, Leidl, wir müssen uns jetzt einmal ein bisschen zusammenreißen, Hände waschen, Abstand halten von mir aus, ja, auch die Maske tragen, wenn es notwendig ist, dann können das die Menschen nehmen. Nur wenn man sie von vornherein als dummes Wahlvieh betrachtet, und das tun sie, dann darf ich nicht damit rechnen, dass die auch über längere Zeit diese Maßnahme mittragen. Und das ist das große Problem, was wir derzeit haben. Und sie haben das gemacht im März, haben sie begonnen mit dem Shutdown. Sie haben gesehen, dass diese Maßnahmen, das ist auf gewisse Statistiken, ist das sehr gut erklärt, eigentlich völlig sinnlos waren. Aber sie müssen diesen Weg weitergehen, weil sie in ihrer Parteienindoktrinierung gar keinen anderen Weg mehr sehen, weil sie könnten ja abgewählt werden. Ja, was macht denn einer, der Schulabbrochen hat, abgewählt wurde, was soll der nachher machen, wenn das System von diesen Parteien so nicht mehr funktioniert? Dann sitzt er nämlich am Arbeitsmarktservice und kriegt dort irgendeinen Job zugeteilt. Das ist das große Problem, was wir haben. Wir brauchen wieder fähige Leute an Positionen, wo sie hingehören und nicht Parteisoldaten, die nach dem Peter-Prinzip nach oben bis zur völligen Unfähigkeit hinauf befördert werden.
Da bin ich völlig bei dir. Neben mir sitzt die Dünde und die Dünde hat auch was beizutragen.
Ja, hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo,
ja. Ich finde das sehr schön, wie du das sagst, so Parteisoldaten. Also das Wort habe ich noch nicht gehört, aber es trifft wirklich. den Nagel auf dem Kopf. Ja, es ist halt schade in einer Seite, dass es so ist. In der anderen Seite, das versuche ich ja immer wieder zu sagen, ich will diese C-Krise eigentlich gar nicht mehr nennen, aber ich sage einfach, diese ganze, was jetzt da ist oder sichtbar wird, war ja vorher schon da. Ne? Also die waren vorher schon genauso fehl am Platz, sage ich jetzt mal. Und die haben vorher schon nicht für den Volk gearbeitet. Und jetzt wird das alles sichtbar. Und aus diesem Grunde, so schwer wie mir es fällt momentan, weil es mir keinen Spaß mehr macht, überhaupt irgendwo hinzugehen und irgendetwas zu unternehmen, weil man immer wieder mit irgendwelchen blöden Maßnahmen konfrontiert wird. Dennoch kann ich sagen, ich bin dankbar dafür, dass es jetzt alles sichtbar wird, was da von Scheiße läuft. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber es ist, ja, so, das ist meine Wahrnehmung.
Ich muss dir recht geben, das Problem hat man ja in den letzten Jahren, wo es unter Anführungszeichen gut gelaufen ist, ja schon gesehen, da haben sie sich schon beim Regieren schwer getan. Also diese Slim-Fit-Politiker, wie wir sie haben, in ihren schönen Anzügen, ja, haben sich damals schon beim Regieren schwer getan. Sie haben sich eine Welt geschaffen, voll Gesetze, Verordnungen, Maßregeln, die sie heute nicht mehr durchblicken. Jetzt in dieser sogenannten Krise poppt erst recht ihre Unfähigkeit hoch. Nur eines möchte ich nicht hören, und das würde ich dir empfehlen, sich abzuschotten, wegzugehen, nicht mehr rauszugehen. Nein, es ist gerade jetzt ist es an der Zeit, Gesicht zu zeigen. Es ist Gesicht zu zeigen, zu sagen, na, das möchte ich nicht. Und es kann mit vielen kleinen Dingen passieren. Ist mir passiert. Ich steige aus dem Auto aus und gehe ins Einkaufszentrum rein. Und da geht eine Mutter mit zwei Kindern. Und ich krandelt da vor mich hin und sage, jetzt muss ich mir die scheiß Maske wieder hochsetzen. Jetzt habe ich scheiß auch gesagt, Entschuldigung. Und sie sagt, ja, du hast recht. Für die Kinder ist das eine Qual. Und ich sage, ja, das ist für Kinder ist das ein Horror. Die verstehen es nicht. Die haben ja Angst. Aber allein durch diese Aussage habe ich schon gesehen, es gibt jemanden Zweiten. Wenn dir das passiert, sind wir dann schon vier. Wenn uns vier das wieder passiert, sind wir schon acht und irgendwann 12 und irgendwann sind wir 100 und irgendwann sind wir 2000 und irgendwann sind wir 1 Million. Und irgendwann können diese Soldaten nicht mehr wegsehen, diese Parteisoldaten, diese Blinden. Die müssen dann von ihren Freunden wegschauen, hin auf die Gesellschaft, die sagt, nein, ich möchte das nicht mehr. Und dann haben wir sie. Dann können wir entscheiden, demokratisch, gewaltfrei, können wir entscheiden, dass wir wirklich eine Form der Regierung haben, die aus dem Besten besteht und wo der Staat, und das ist das Nächste, auf die wesentliche Kernfunktion reduziert wird. Wo ich sage, Sicherheit fürs Innere, fürs Äußere, eine gewisse soziale Grundsicherung, dass niemand zurückbleibt. Es gibt viele Schicksale, der nichts dafür kann, der braucht ein gewisses Netz, auf diese Kernfunktionen beschränkt, aber nicht vorzuschreiben, dass mein Kind oder mein Enkelkind Schulden zahlen muss für Generationen, die drei Generationen vorher passiert sind. Das brauchen wir nicht mehr. Wir Bürger müssen so mündig werden, um über neue Medien, es gibt genügend, wenn Sie innerhalb von 2 Monaten eine App aus dem Ärmel schütteln können für Corona und für Corona-Verfolgung, dann können Sie auch innerhalb von 2 Monaten eine App auf den Markt bringen, wo der Wille der Bürger abgefragt wird. Und das wäre der zukünftige Weg, die Perspektive, wo ich sage, so, der mündige Bürger, dem gebe ich das zurück, seine Stimme nicht in die Urne zu schmeißen, sondern seine Stimme zurückzugeben und zu sagen, ich bestimme, wie unsere Gesellschaft, das Zusammenleben, das Zusammensein funktionieren soll.
Ja, genau. Also nein, es ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht mehr rausgehe. Nur halt einfach so dieses Gefühl, oh, jetzt gehe ich mal irgendwo hin, schön Es ist meistens so, dass das einfach die Freude halt auf die Strecke bleibt, ja. Ja, aber du hast recht, natürlich, klar. Und ich meine, ich gehe ja sowieso meistens 99,99% der Seiten. Meine Tochter möchte unbedingt irgendwo rein und sie möchte auf gar keinen Fall, dass wir rausgeschmissen werden. Dann mache ich das für sie, vielleicht 2 Minuten Maske anziehen und dann gehe ich wieder raus. Sie kann mir zeigen, was sie will. Ich sage ja oder nein und tschüss. Also ich mag das so, dass ich ohne reingehe und ich sage das ganz klar, dass ich das nicht mitmache. Aber so wie du das gemacht hast, das natürlich hat ja auch sehr gute Wirkung. Und ja, also für mich ist es so, selbst diese Steuerzahlen, ja, ich hätte gar nichts dagegen, Steuer zu zahlen, wenn unsere Bürgermeister fragen würde, was wollt ihr, ja? Was ist für euch wichtig? Was brauchen wir? Was brauchen unsere Bürger, die hier leben, wo ich Bürgermeister bin? Und dann würde ich auch gern Steuer zahlen. Hätte ich gar nichts dagegen, ganz ehrlich. Aber erst dann. Und das wäre möglich mit so einer App, natürlich. Aber sie wollen ja nicht.
Alles ist heute möglich auf diesem technischen Stand. Und du hast es richtig getroffen, Klaus. Eine Corona-App ist in Minuten, sage ich jetzt mal, vielleicht Stunden rausgestampft, vielleicht Tage. Aber dann ist es fertig. Und wir können nicht mal so eine App schaffen, wo die Bürger wirklich direkt befragt werden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Natürlich können wir das. Und wenn die Menschen draußen jetzt hören, ne, solche Projekte freuen wir uns. Meldet euch bei uns. Und wir wollen das aus dem Boden stampfen. Es gibt so viele Möglichkeiten heute. Wir haben selbst so viel in den Schubladen, was OkieTalk betrifft. Wir brauchen nur die Menschen, die mit das umsetzen wollen. Das nur am Rande. Klaus, dein Mikrofon, der Doggy möchte auch noch was sagen. Ich schaue auf die Uhr, eine kleine Abschlussrunde und ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage später an dich.
Okay.
Doggy, bitte.
Ja, danke, Klaus. Ja, das zur App, denn sage ich mal, ist das eine, ja, ob es nicht gelingt oder nicht gewollt ist, das kann sich jeder die Antwort selbst geben. Gott sei Dank gibt es ja in der großen Medienwelt jetzt mittlerweile seit längerer Zeit einen Sender, der sich Servus TV, kann ich empfehlen, zumindest was die Sonntagabend des Quartett immer angeht. Ich glaube 21.50 Uhr oder was senden die. Und die sind fernab des normalen Mainstream, wo auch andere Meldungen und Meinungen zugelassen werden, Gott sei Dank. Sie bleiben noch erhalten und es fügen sich auch hier und da vielleicht auch andere von den normalen Mainstream mal irgendwie dazu. Man darf ja hoffen. Gut, ansonsten, wir sind in der Abschlussrunde. Mir hat die Sendung sehr gut gefallen und ja, ich hoffe, du hast immer den großen Weitblick und behältst den bei. Und ansonsten wünsche ich dir soweit erstmal alles Gute.
Ich sage Dankeschön. Zu Servus TV kann ich nur sagen, eine wunderbare Sendung. Wir bei Bachheimer haben es ja auch überlegt, ob wir nicht wo man die Leute sieht, aber da hat der Thomas zu mir gesagt, es geht nicht, weil ich habe ein Radiogesicht, also man kann mich dem Fernsehen nicht zumuten. Darum ist das Projekt leider Gottes nichts geworden.
Wir sind aber am Ball mit TV, auch auf OkieTalk, ne? Das ist am Rande.
Okay, dann nehmen wir einen Plastiksack über den Kopf.
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben noch ein paar Menschen, die sicherlich dich ganz hübsch machen wollen. Vielleicht sagen sie, du bist sogar hübsch. Weil Schönheit ist immer das Auge des Betrachters, oder? Wie geht's? Die Dünne wollte eh noch auch die Reflexion auch gerne hören. So hat sie mir gesagt, zu ihren gesprochenen Worten. Vielleicht hast du noch ein paar Worte zur Dünne.
Natürlich.
Ja, ja.
Na, es ging halt darum mit den Bürgermeistern, dass man halt das so machen könnte, dass die wirklich darauf eingehen, was die Bürger haben möchten, ne? Weil schließlich wir zahlen Steuer und ja, es kann nicht sein, dass ich Steuer zahle für Sachen, wo ich gar nicht gut finde, ne? Ist sicher nicht gut.
Ja, aber das ist ja auch so, dass viele Gemeinden mittlerweile gar nicht mehr eigenständig sind. Siehe Neulenkbach, wie ich gehört habe, gehört das ja dem Land Niederösterreich. Also mit anderen Worten, Neulenkbach ist verkauft worden. Ja, und so sagte mir der Franz Josef Supanz aus Graz, wir Menschen müssen wieder zusehen, dass wir unser Landrecht bekommen. Und das geht über die Bürgermeister. Und von unten herab an geht die Bewegung dann auch. Deine Worte, Klaus.
Und hier sehen wir wieder mal eine wunderbare Auswirkung unseres Staates bzw. unserer Politik. Früher, und das habe ich selber noch erlebt, bist du ins Wirtshaus gegangen und bist dort gesessen mit dem Bürgermeister, mit dem Pfarrer, mit dem Lehrer, mit dem Polizisten. Du bist einkaufen gegangen zum Kreisler, der vor Ort war. Dort hast du den Bürgermeister, den Pfarrer, den Polizisten, den Schuldirektor getroffen und viele andere Menschen. Und mit denen bist du bei der Wurst gestanden und hast mit ihnen diskutiert, na, gefällt mir das jetzt in der Ortschaft der neue Brunnen oder gefällt mir der nicht? Und im Wirtshaus ist man am Vormittag gesessen und hat darüber diskutiert, passt mir das, wie das in meiner Gemeinde funktioniert oder passt mir das nicht? Und der Bürgermeister ging früher, bevor die Wahl war, ging er ins Wirtshaus und hat sich anhören können von den Bürgern, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und das hat man abgedreht. Das hat man abgedreht mit Verordnungen, das hat man abgedreht über die Steuern, das hat man abgedreht wegen dieser Kassapflicht. Das war nämlich einer der Auswirkungen, wo viele Wirtshäuser auf dem Land zusperren haben müssen, weil sie sich diese Drucker und diese EDV gar nicht leisten konnten. Und das ist einer der Probleme, die wir haben. Ja, von unten muss sich die Gesellschaft erneuern. Aber das heißt ja nicht, dass nicht der Bürger, wenn es kein Wirtshaus gibt und wenn es den kleinen Kreisler nicht mehr gibt, dass man sich mal nicht vom Bürgermeister seinem Haus hinstellen kann und sagen, so Freund, so geht's nicht. Man kann ja mal fordern in der Gemeinde, und es ist jedem Bürger sein Recht, eine Bürgerrunde, wo man sagt, so lieber Bürgermeister, jetzt setzt du dich einmal hin in den Turnsaal, in den Gemeindesaal und wenn es auch ist, in die Garage von der Feuerwehr. Und dort stehst du jetzt einmal Rede und Antwort zu dem, was in unserer Gemeinde vorgeht. Nur dazu, und da komme ich wieder zum Beginn meines Wortes, ich kann nicht aufstehen, wenn ich sitze. Ich kann nichts bewegen, wenn ich hinter Facebook mich verstecke und lustige, schöne Kommentare schreibe. Dazu muss ich mich aus meinem Sessel erheben und vor die Tür treten und sagen, so wollen wir das haben.
Danke. Magst du noch was sagen? Gut, danke. Ja, Klaus, da bin ich völlig bei dir. Die Bürgermeister früher waren so, so kenne ich das auch noch. Es war eine ganz andere Struktur. Die kritische Masse, die sollte man erreichen. Und wir sind auch auf dem Weg, denke ich. Ich hoffe, sie ist bald erreicht, denn das Fass läuft schon meines Erachtens, wenn ich in die Welt hereinschaue, läuft es über. Und es ist die Frage, wie lange lassen wir es denn noch laufen? Und ich wünsche mir eine baldige Veränderung. Ich möchte noch mal in der Runde fragen, ob es ein paar Abschlussworte gibt, auch vom Armin, der vielleicht heute aufmerksam zugehört hat. Gunther, ist er noch da? Vielleicht mag er auch noch ein paar Worte geben. Okay, da kommt nichts. Okay, auch alles gut. Doch, Gunther? Wir hören dich nicht, wie vorhin. Du musst dir wirklich ein Mikrofon zulegen, ein neues. Das ist nicht gut. Jetzt will er was sagen, kann nichts sagen. Ja, dann ist auch nicht so schlimm, Gunther. Wir können das auch im Nachdoc noch gerne rüber verschieben. Ich würde sagen, dass wir hier jetzt zum Schluss der Sendung heute Abend kommen. Ich möchte ganz ehrlich von dir wissen, lieber Klaus, was ist dein größter Wunsch gerade für dieses Jahr 2020? Ich habe auch einen Wunsch für mich und den werde ich auch gleich kundtun.
Mein größter Wunsch für 2020, das ist eine sehr einfache Geschichte, dass mein zweites Enkelkind, das gerade im Bauch meiner Tochter drinnen ist, dass da alles gut ist, dass es gesund ist. Ich wünsche mir, dass meine Eltern, meine Mutter ist jetzt 93, die hat vor 14 Tagen hat sie Geburtstag gehabt und mein Vater ist 91, dass sie noch ein langes, gesundes Leben haben. Ich wünsche mir auch, dass meine Lebensgefährtin in ihren Job weiterhin die Erfüllung findet. Und ich wünsche mir manchmal in der Früh weniger Fotos von der Merkel, weil ich das Gesicht nicht mehr sehen kann und weniger Fotos vom Sebastian Kurz. Den kann ich nämlich auch nicht mehr sehen. Ja, und ich wünsche mir selber, wünsche ich mir auch Gesundheit Und alles andere mit ein bisschen Gottvertrauen und Spucke, das kriegen wir schon hin.
Super toll gesagt, Klaus. Ja, ich schließe mich deinen Wünschen an. Mein Vater ist auch mittlerweile 92 und man darf ihn nicht besuchen oder nur wenig besuchen. Ist ziemlich weit weg von mir, ca. 1500 Kilometer. Das ist schade. Ja, ich wünsche mir vor allem mehr Erkenntnis und vor allem, dass wir Menschen wieder den Wert, wirklich den Wert erkennen, Qualität erkennen, dass das wieder im Vordergrund steht, denn Geiz ist geil, davon möchte ich mich verabschieden und es ist wirklich schlimm und da möchte ich hin und natürlich die kritische Masse soll erreicht werden mit Erkenntnis und Bewegung, tun und machen, sich einsetzen, das sind so Dinge und sich von der Angst lösen dürfen, denn Angst kann nicht gut sein. Daher würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir ein sauberes Geldsystem dann auch aufbauen und das noch dieses Jahr. Das sind so grob gesagt meine Wünsche. Sicherlich kann ich meine Wunschliste noch ganz, ganzes Stück erweitern, aber das wäre schon mal ein guter Schritt in der richtigen Richtung, so denke ich. Ich hoffe, Klaus, du hast dich wohlgefühlt. Ich sag mal, du bist ein sehr guter Vertreter von Thomas Bachheimer, Bachheimer.com. Ja, möchte dir das Mikrofon nochmal überreichen und dann haben wir noch einen Abschlusssong und wenn du magst, nach der Sendung sind wir noch kurz im Nachttalk.
Lieber Klaus, ich sage Dankeschön. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist meine erste Live-Übertragung im Radio. Ich war sehr nervös am Anfang, bin aber dann in meine Themen gekommen, die mich sehr bewegen. Ich muss auch Danke sagen für die Geduld. Und ich hoffe, ich kann es mal wieder machen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat mal nicht zu schreiben, sondern es einfach zu formulieren und hinauszuschreien in diese Welt. Es war sehr befreiend für mich. Und ich sage Dankeschön und ich bin da sehr demütig und danke für eure Geduld.
Geduld ist eine gute Tugend, in der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Und wenn man bei sich ist, dann geht es nachher viel besser im Leben, so glaube ich. Haha.
Okay.
Wunderbar. Danke dir. Ich freue mich auf den Nachtalk. Okay. Ja, Gunther? Na, das warst du noch, Klaus. Entschuldigung, das Mikrofon. Ich war jetzt ein bisschen irritiert. Möchte noch mal hinweisen auf morgen. Wie gesagt, morgen geht es nämlich um die Zukunft. Da geht's wie, wo halten die Projekte sich immer auf? Jeder denkt an sein Projekt. Ja, man hat Vernetzungstreffen. Man geht auseinander. Und was kommt dabei rum? Man sieht es. Das ist heute der Ist-Zustand. Man hat sie über mein Leben lang immer wieder hat man sich getroffen. Und es ist nichts in Bewegung gekommen. Morgen Abend kann ich euch was versprechen, da wird sich was bewegen. Und da werdet ihr ganz Neues bekommen. Und es geht um unsere Zukunft. Neue Lebensformen, die heute schon gelebt werden. Heute sitzen wir in der Sendung von der Thematik her. Die C-Krise natürlich, wie immer, leider, leider, leider. Wir haben übers Geld geredet. Wir haben unsere Strukturen in unserem Land geredet. Und morgen geht es um die Bewegung auch zu tun und zu machen, um Eigenverantwortlichkeit. Und da sitzen Menschen dahinter, die schon was Großes mit dem Gepäck mit sich bringen. Und da möchte ich vielleicht, seid ihr neugierig, dass ihr morgen Abend mit dabei seid. So, und nun würde ich sagen, danke, die ein Danke haben wollen. Ich freue mich auf den Nachtdoc. Und jetzt kommt noch Falco, Österreich, Out of the Dark. Viel Freude und einen schönen Abend euch. Bis dann.
Ja, der hat es ja.
Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen?
du die Stimme, die dir sagt. Ich bin bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben?
Radio Orgit.